Niederländischer Doppelsieg in Deutschland. Beim Pro-Tour-Abstecher nach Hildesheim triumphieren Kevin Dutz und, na klar, mal wieder Wessel Naimen. Die größte Geschichte der Dartswoche schreibt allerdings ein Deutscher, und zwar Max Hopp. Der schafft es ins Finale am Dienstag und unterstreicht, dass er aktuell der beste deutsche Dartspieler ist. Diese bemerkenswerte Entwicklung gibt es jetzt hier in der Analyse bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Wir sind der Sport1 Darts Podcast und melden uns mal wieder nach einem Pro-Tour-Block. Diesmal in Deutschland in Hildesheim, und dieses Heimspiel hat genutzt Max Hopp mit einem Finale. Also wir melden uns quasi ein paar Minuten, nachdem er das Finale gegen Wessel Naimen dann klar verloren hat. Aber wir sind noch so ein bisschen elektrisiert ob dieser wirklich tollen Leistung von Max Hopp. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße meinen wunderbaren Podcast-Partner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hi Kevin. Ich freue mich auch, wieder einmal in dieser Woche mit dir eine neue Folge begehen zu können. Du hast es dir ja schon fast denken können und du hast es auch ganz richtig angesprochen. Max Hopp hat wirklich abgeliefert. Er hat es sich verdient über die letzten Wochen durch sehr konstante gute Leistung. Dass jetzt hier ein Finale dabei rumkam, habe ich ja so ein bisschen im Hinterstübchen vielleicht gedacht, habe ich vielleicht so ein bisschen dran geglaubt in einer Wunschesvorstellung. Realistisch habe ich es nicht erwartet, aber er hat es gemacht und er hat es vor allem auch verdient gemacht. Und was für eine wunderbare Ausgangslage jetzt für Max Hopp, in der er steht im Tourcard-Race, im Grand Prix-Race und so weiter. Also Max Hopp hier wirklich der Mann, der die deutschen Farben mit Abstand am besten repräsentiert hat in diesen 2 Tagen Darts in Hildesheim.
Bevor wir da tiefer in die Details einsteigen, natürlich auch hier noch so ein bisschen Housekeeping an der Stelle. Wir würden uns freuen über jeden, der uns supportet bei Patreon. Für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer bekommt ihr dort jede Folge garantiert werbefrei und noch viel mehr als das. Ihr kennt das Spiel, eine zweite Folge jede Woche, aktuell noch im Premier League Modus. Es wird dann am Freitag da auch die nächste Patreon-Exklusivfolge geben. Die erste zusätzliche Patreon-Folge im Monat, die gibt es free for all. Und das habt ihr ja auch gemerkt, die ist jetzt am Samstag erschienen. Da haben wir unter anderem gesprochen, nicht nur über die Premier League, sondern auch über die My Dart Coach Championship Ende August, die 2026er Variante. Das alles findet ihr in der Folgenbeschreibung, plus natürlich unsere Social Media Links und der Link zum Sport1 Darts Newsletter.
Damit werden wir jetzt hier direkt sportlich und gehen rein in die Analyse dieser beiden Tage in Hildesheim, die Players Championship Turniere 13 und 14. Wir hatten alle Premier League Spieler bis auf Michael van Gerwen nicht mit dabei. Also MVG war der einzige, der sich hier versucht hat. Am Ende für seine Verhältnisse gar nicht so verkehrt spielt, aber jetzt auch aus dieser Ausgangslage nicht sonderlich viel herausholt. War okay, aber auch nicht mehr. Cameron Menzies hatte noch kurzfristig abgesagt, trotz des World Matchplay Races. Also da muss schon irgendwas im Busch gewesen sein, warum er dann nicht gekommen ist. Ryan Joyce, der war bei Players Championship Turnier Nr. 13 nicht mit dabei, bei 14 dann wieder am Start gewesen. Und wir hatten aus deutscher Sicht, muss man definitiv an dieser Stelle auch nochmal vorwegstellen, die Nachrücker Daniel Klose und Florian Preis über die Challenge Tour mit am Start. Und kleiner Fun Fact zu den beiden Finals, die wir jetzt gleich natürlich auch in chronologischer Reihenfolge erst einmal bearbeiten werden. In beiden Finals hatten wir Spieler, die jeweils noch nie gegeneinander gespielt haben.
Und das ist ja irgendwie auch so ein Erkennungszeichen von den Events in Hildesheim. Du hast die ganze Liste angesprochen. Es war eine lange Liste von Abstinenzlern und dann eben auch so eine Statistik. Ich finde, sie passt zur Pro Tour in Hildesheim. Da gab es ja auch wieder die üblichen Kommentare. Die PDC sollte darüber nachdenken, doch diese Turniere nicht in Deutschland stattfinden zu lassen bei der Absagenwelle. Also ganz ehrlich, ein Line-Up, wie wir das hier hatten in den Finals oder auch im Halbfinale am Montag, als wir da wirklich ein ganz, ganz buntes Feld hatten mit einem Menzo Suljovic oder dann auch am Dienstag mit einem Tom Bissell, über Max Hopp ganz zu schweigen. Also so etwas holt mich gerade aus einer relativ farblosen Dartszeit raus.
100%.
Bringt mich wie so ein Erweckungserlebnis. Also ich habe gerade diese Woche mit viel mehr Enthusiasmus diese banalen Players Championship Turniere in Anführungsstrichen verfolgt als sonst.
Da bin ich komplett bei dir, Kevin. Zu 100%, ich könnte sogar sagen zu 110%, macht viel mehr Spaß und Natürlich mit Wessel Naiman haben wir jetzt hier so wirklich einen so einen Anstrich, wie wir ihn immer haben bei so einem Players Championship Block. Aber ansonsten für die Spieler passiert doch viel mehr. Es passiert doch viel mehr in den Races, als wenn wir alle Top-Spieler mit dabei haben und alles verläuft wie immer. Ne? Also dann sind wir hier beim zweiten Stromberg-Film alles wie immer. Aber ja, so war es eben hier jetzt nicht an diesen beiden Tagen.
Wir sprechen zunächst mal über den Montag. Da hatten wir ein Duell zwischen zwei Spielern im Finale, die nicht nur noch nie gegeneinander gespielt haben, sondern die auch noch auf einen PDC-Titel gewartet haben. Und das Duell zwischen Kevin Dutz und Luke Woodhouse war dann trotzdem eins, was man dann, also das ist genau so ein Pool aus Spielern, die man dann erwarten konnte, dass die auch mal jetzt irgendwie um den Titel spielen würden, gerade wenn dann auch so viele Absagen dabei sind, wundert mich das Finale, auch wenn es viele Überraschungen gab und ein Menzo Suljovic im Halbfinale, Mike Kölfenhofen im Halbfinale und so weiter und so fort, wundert mich dieses Finale-Line-Up dann nicht so wirklich.
Ja, gehe ich mit. Also Kevin Dutz ist einer der Spieler, der es sich ja verdient hat, wie kaum ein anderer in dieser Saison bislang, einen Titel zu gewinnen. Seinen ersten Titel zu gewinnen, muss man ehrlicherweise sagen, beziehungsweise seinen ersten Senior-Titel bei der PDC hat, glaube ich, 2 auf der Challenge-Tour, 3 auf der Dev-Tour oder irgendwie so um den Dreh. Also von daher, es hat sich angebahnt, aber auch Luke Woodhouse im Finale hat sich angebahnt. Ne? Also der Mann ist jetzt auch wirklich schon länger in einer sehr guten Form. Also von daher, ja, beides Spieler, die sich diesen Einzug verdient haben, und Kevin Dutz, der sich's am Ende in diesem Finale auch nochmal so einen kleinen Ticken mehr verdient hat.
Ja, sprechen wir zunächst mal über das Finale, das auf sehr gutem Niveau stattfand. Am Ende würde ich sagen, der verdiente Sieger Kevin Dutz hat die 100er Marke noch gerissen im Average. Woodhouse am Ende bei 94 Punkten, aber auch mit einer soliden Leistung. Aber ihm fehlte dann das Besondere. Dutz startet rein mit einem 11-Darter. Woodhouse gewinnt dann allerdings 4 der folgenden 5 Legs und führt 4-2. Aber dann macht es Kevin Dutz herausragend. Erst hat er ein bisschen Glück, dass ihm das 3-4 gelingt mit einem 17-Darter. Das war eigentlich so ein Niveau, ja. Ja, da hast es dann auf dem Level häufig schwierig, einen Leckgewinn zu ziehen, aber das hat ihm dann das Vertrauen gegeben, dass er dann auch nochmal spielerisch richtig anziehen konnte. 15, 11, 15, 12 und damit hat er aus einem 2-4 eine 7-4-Führung gemacht und das war schlussendlich dann der Schlüssel zum Sieg. Er hätte es dann auch ein Leck früher dann in den Hafen bringen können, vergibt aber Matchstarts im Leck danach. Woodhouse kommt nochmal ran, kann dann aber nicht weiter verkürzen und so ist es Kevin Dutz, der sich mit 8-5-4 den Titel holt.
Und Kevin Dutz hat sich ja auch wirklich mehr als solide durch diesen Tag durchgespielt, hatte nicht nur ein tolles Grundniveau, hatte ein fantastisches Grundniveau, gewinnt gegen Mervyn King 6-4, gegen Daryl Pilgrim 6-3, gegen Kim Halbrecht 6-0. Das waren Averages von 97, 93, 96 und dann ging's so richtig los. Achtelfinale gegen Jermaine Vatimena spielt er 106 Punkte, im Viertelfinale gegen Rob Owen 107 und im Halbfinale gegen Mike Kuivenhofen nochmal 99. Also wenn man sich das hier so anschaut, dann nochmal mit den 101 Punkten im Finale, ist einfach Wahnsinn, auf was für einem Niveau Kevin Dutz hier agiert hat. Ne? 93 bis 107, mehrfach hier über 100 oder an die 100 ran, also fantastisch.
Und was natürlich auch fantastisch ist aus seiner Sicht, dass es ihm aktuell gelingt, das war jetzt nicht nur bei diesem Turniersieg am Montag in dieser Woche der Fall, aber es gelingt ihm sehr häufig, sein Niveau auch nochmal anzuziehen, wenn es notwendig ist. Und so war das hier gegen Jermaine Vatimena, der selbst diese 108 spielt. Und am Ende sind wir da Zeugen geworden eines herausragenden Spiels. Also wenn man sich das in Dart Connect anschaut, ne, da gab es lauter Shortlegs, 5 der 9 Legs in der 4. Aufnahme beendet und nichts schlechter als die 5. Aufnahme, also wirklich ganz fantastischer Darts von den beiden.
Ja, da gab es in diesem Jahr fast die meisten Aufnahmen von Shortleg, ne?
Ja, absolut, absolut. Also mehr Shortlegs dort, als die Kollegen, die geschätzten Kollegen aufnehmen können. Ne? Also, dann würde ich sagen, sind wir da auch schon durch mit Kevin Dutz? Also wirklich eine tolle Leistung. Der schickt sich an, auch weiter zu klettern und ist dann auch ein Mann, der sicherlich bei dem ein oder anderen Major überraschen kann. Und das soll, beziehungsweise es sollte keine Überraschung sein, wenn wir Kevin Dutz zum Beispiel auch in einem Viertelfinale sehen oder so bei einem wirklich großen Turnier. Ich denke, da geht's jetzt um den nächsten Schritt. Was fangen wir an mit Luke Woodhouse? Der ist jetzt der höchstplatzierte Spieler der Order of Merit ohne Titel, wissen wir. Ist mittlerweile die 20 der Welt. Super souverän ins Finale eingezogen. 37-11 Legs dann im Finale. Aber wie gesagt, dann doch verdientermaßen nur zweiter Sieger.
Ja, Luke Woodhouse ich werde immer noch nicht hundertprozentig schlau aus ihm. Also er hat uns ja schon so ein bisschen Lügen gestraft, als wir, ich meine, mit Adrian war es vor einem halben Jahr oder vielleicht sogar schon vor einem Jahr, gesprochen haben, wo geht es für Luke Woodhouse hin, wo sehen wir ihn langfristig, wo ist die Grenze des Potenzials? Und da hat er uns alle schon ein bisschen Lügen gestraft mit dem, was er jetzt gerade abreißt. Ich tue mich aber trotzdem irgendwie noch so ein bisschen schwer, das Ganze zu greifen. Ja, er hat auch ein wahnsinnig gutes Grundniveau und ja, er steht jetzt hier im Finale. Er ist sogar der höchstplatzierte Spieler in der All of Merit, du hast es gesagt, der noch keinen Titel gewonnen hat. Aber irgendwie, also ja, vielleicht mal ein Viertelfinale bei einem großen Turnier oder sowas. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, irgendwie, wenn es dann auch mal darum geht, den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht noch mal einen größeren Titel zu gewinnen, wenn ich mir Kevin Dudes vorstelle, dann sehe ich das irgendwie schon, irgendwie in so einer Mike-Dedecker-Manier oder sowas in die Richtung, auch einen großen Titel zu gewinnen. Aber bei Luke Woodhouse tue ich mich irgendwie so ein bisschen schwer. Ich weiß es nicht.
Ich fühle das. Ich fühle vor allen Dingen auch den Unterschied zu Dudes. Es wirkt so, als habe Dudes etwas Spezielleres, ne? Und wenn wir uns mal in den vergangenen Jahren bei der PDC so ein paar Durchstarter anschauen, da gab es eben einige Fälle. Luke Littler wäre jetzt das banalste Beispiel, aber es gab einige Fälle, die eben dann doch noch gar nicht so lange auf einem echt großen Niveau gespielt haben und dann plötzlich so einen richtigen Durchbruch gehabt haben. Ne? Also dann gibt es wiederum dagegen auch die Beispiele, die schon lange dabei waren und lange gebraucht haben für ihren großen Durchbruch. Ist dann zum Beispiel auch natürlich so ein Richie Atthouse zu nennen, ne? Und da gibt's einen Andrew Gilding, den man nennen kann. Dirk van Dijvenbode sicherlich auch. Und irgendwie bewegt sich Woodhouse ja so zwischen den Welten, weil was man ihm ja lassen muss, er hatte jetzt noch nicht dieses mega große Turnier, ich glaube Halbfinale European Darts Championship müsste das beste große Resultat gewesen sein, aber im Unterschied zu so einem Adhouse oder so ist ja eigentlich dieser Weg dann wiederum gesünder. Ich sehe aber trotzdem, und da bin ich voll bei dir, nicht so dieses ganz Besondere. Also bei Kevin Dudes würde mich mittlerweile gar nichts mehr wundern. Also da würde mich nicht wundern, dass, also vielleicht, wenn mir jetzt einer sagen würde, Kevin Dudes spielt jetzt in einem Jahr, weiß ich nicht, Top 16, Top 10, ich würde es, glaube ich, irgendwie sehen können, durch irgendwie ein, zwei richtige High-Performer-Ergebnisse. Und bei Kevin Dudes, bei Luke Woodhouse ist, glaube ich, also wenn der so gerade mal in die Top 16 reinkommt, ich glaube, das wäre das Höchste der Fahnenstange und ich würde ihn aktuell vergleichen so ein bisschen mit Martin Schindler, wo man auch ihm zweifellos attestieren muss, dass er jetzt nach Jahren, die er dabei ist, dann den nächsten Schritt gemacht hat. Aber um ins 1A-Level aufzustoßen, da fehlt dann noch einiges. Und so würde ich Woodhouse auch einsortieren.
Kann ich so stehen lassen, kann ich so auch unterschreiben. Wessel Nyman haben wir in den letzten Wochen schon zu Genüge besprochen, aber wir müssen es trotzdem auch nochmal herausstellen und Wessel Nyman sicherlich ob seiner Leistung jetzt gerade auch und seines Spielertypuses, wenn er es dann auf der Bühne zusammenbekommt, sicherlich nochmal auch eine Kategorie über einem Kevin Dudes, wenn nicht sogar noch zwei Kategorien vom Potenzial her. Ist das erste Mal, muss man sich jetzt auch nochmal zu Gemüte führen, dass seit 10 Jahren ein Spieler 5 Players Championship Titel in einer Saison gewinnt. Damals war es Michael van Gerven 2016. Jetzt hat Wessel Nyman schon 5 Titel und wir haben noch, halte ich fest, 20 Turniere auf der Uhr. Das ist unfassbar, was der Mann dieses Jahr bislang abgerissen hat.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat er doch einen Block nicht gespielt und müsste damit jetzt bei 12 gespielten Turnieren sein bei den Players Championships und steht bei 5 Siegen. Ich mache es jetzt hier auch nochmal auf. Ja, das stimmt. Und er hat ja das letzte Turnier des Vorjahres auch gewonnen. Das heißt, Wessel Nyman hat einfach 6 der letzten 13 Players Championship Turniere, an denen er teilgenommen hat, gewonnen. Also fast 50%. Er hat da nicht nur irgendwie jeweils ziemlich viel Preisgeld eingesammelt, sondern er hat einfach fast jedes zweite Turnier in den letzten, sagen wir, 6-7 Monaten, dass er mitgespielt hat bei den Players Championships, gewonnen.
Unfassbar.
Wirklich unfassbar. Und dann zieht man noch die European Tour mit rein, wo er mittlerweile auch diesen Bühnentitel eingefahren hat, dann ist es ja wirklich auch schon in diesem Jahr der 6. Pro-Tour-Titel technisch gesehen. Der eine natürlich wertiger als dann die anderen bei den Players Championships. Aber Wesselnijmen ist ja, also man kann ihn ja fast zum Luke Littler der Pro-Tour gerade ernennen.
Ja, so kannst du es fast sagen. Also es ist eine unfassbare Dominanz und es ist so eine abgezockte Manier. Also schaust du dir das Turnier halt von heute wieder mal an, wie er da durchgeht. Also gewinnt 6-2 gegen Daniel Klose, 6-1 gegen Julian van der Velde, 6-3 gegen Neil Cullerton, 6-4 gegen Joe Cullen. Das war dann quasi noch die engste Partie mit 6-4, wo er aber mit 10 Punkten im Schnitt mehr eigentlich gar nicht so viel anbrennen lässt. 6-1 gegen Christoph Ratajski, 7-2 gegen Danny Noppert und dann noch im Finale dieses 8-1 gegen Max Hopp. Also bei aller Liebe und auch bei aller Würdigung für Max, die auch gleich noch folgen wird, wie Wesselnijmen ihn da abgekocht hat, von Anfang an diese 88, 84 Punkte, die er da rausnimmt, wie er in den Situationen da ist, was er für ein Scoring hat, wenn er zünden muss, es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, in was für einer Manier Wesselnijmen das hier zeigt. Und ich muss es dann ehrlicherweise sagen, ich kann es kaum abwarten, dass endlich wieder ein großes Turnier kommt, wo Wesselnijmen dann mit am Start ist.
Ja, ich kann es vor allen Dingen nicht abwarten auf den Moment, wo es da Klick macht und wo wir dann auch dank Wesselnijmen vielleicht wieder ein bisschen mehr Spannung an der Spitze haben. Also wenn man es zu Ende spinnt, dann muss man Wesselnijmen ja auch wirklich in Konkurrenz sehen zu ja allen außer Littler. Also Littler ist immer noch eine eigene Kategorie, aber in der Kategorie dahinter würde ich Wesselnijmen auf jeden Fall einsortieren. Die einzig offene Frage ist, wann macht es Klick auf den großen Bühnen? Dass er auf der Pro Tour der absolute High Performer ist, das hat er jetzt zum wiederholten Male bewiesen. Und ja, dann lass uns doch mal über dieses Finale sprechen, bevor wir natürlich auch noch explizit eingehen auf den Weg ins Finale von Max Hopp. Aber im Finale war dann eben Max Hopp natürlich klar auf der Verliererstraße. Hat mich jetzt aber auch nicht verwundert und vor allen Dingen schämen muss er sich auch nicht, denn er spielt ja 98 Punkte im Schnitt. Also er hat auch gut mitgescored, gut getrommelt, aber Nijmen hat halt auch alles rausgenommen. Ne? Also im zweiten Leg, Nijmen holt seinen Anwurf nach Hause, steht 1-0 und im zweiten Leg steht Max Hopp bei seinem eigenen Anwurf auf 40 Punkten Rest nach 12 Darts und bekommt aber nicht mehr die Chance auf Tops zu werfen danach, weil Nijmen mit einem 12-Darter breakt und das ist dann natürlich extra klasse.
Ja, das ist nochmal eine Klasse für sich, muss man ehrlicherweise sagen. Also er hat Max so abgekocht und diese 98 Punkte von Max waren ja auch sein bestes Spiel am Ende des Tages, ne? Also wir wissen natürlich nicht, was am Ende gegen Christian Kist rausgekommen wäre. Vielleicht wären das ja 110 gewesen potenziell. Aber nein, diese 98 Punkte waren das Beste, was Max an dem Tag geboten hat. Und es hat halt nicht gereicht gegen 105 Punkte von Wesselnijmen, inklusive gutem Scoring, gutem Finishing und guten Timing. Also da kannst du keinen Makel ansetzen.
Ja, auch der Weg dann nach dem 2-0, also nach dem 12-Dart hat er 14, 13, 15 und noch ein 12er folgen lassen, führt 6-0, Hopp nimmt dann 76 Punkte mit zum Ehrenleck und danach 13er, 15er zum 8-1-Sieg für den Niederländer. Und an der Stelle lass uns dann jetzt aber auch den Switch machen. Also Nijmen haben wir oft genug besprochen. Der Dominator auf der Pro Tour. Max Hopp ist der Dominator der deutschen Dartswelt in diesem Jahr. Und das war er sogar schon vor diesem Turnier. Er war der konstant beste Mann auf den Players Championship Bühnen. Und er hat es jetzt nochmal unterstrichen mit diesem Finaleinzug.
Ja, er kann jetzt hier wirklich so ein bisschen die Kirsche auf die Sahnetorte setzen. Es ist eben nicht nur die Konstanz, sondern auch noch dieses eine Outblinker-Turnier mit dabei, welches er sich aber wirklich verdient hat. In der ersten Runde kommt er durch gegen Christian Kist, der nach 3 Legs aufgegeben hat. Dann gewinnt er mit 6-4 gegen Louis Pride, mit 6-4 gegen Damon Hatter, checkt da 122 Punkte zum Match. Im Achtelfinale schlägt er Rob Cross mit 6-2, im Viertelfinale Challenge-Tour-Nachrücker Joe Hunt mit 6-3 und im Halbfinale mit 7-3 dann nochmal Tom Bissell. Das ist auch kein Selbstläufertag, vor allem wenn man sich anschaut, welches Niveau Max und welches seine Gegner gespielt haben. Also das war eigentlich alles, bis auf das, was Damon Hatter ihm entgegengesetzt hat im Bereich Mitte, vielleicht teils an, ja, Anfang bis Ende 90, also alles im 90er Bereich. Von daher von Max schon wirklich, wirklich gut und Man kann es nicht häufig genug sagen, wenn man sich anschaut, wo Max vor einem Jahr, vor zwei Jahren war, wie es da spielerisch aussah auf der Challenge-Tour, wo wir dann irgendwie über 375 Pfund sprechen und dann auch nochmal so ein bisschen über die ein oder andere, vielleicht den ein oder anderen etwas fragwürdigeren Werbepartner, wo Max gesagt hat, er muss auch schauen, wie er sein Leben finanziert, wie er, ich sag mal, sein täglich Brot mitverdient. Wenn man sich dann anschaut, wie er aus dieser Situation heraus sich sportlich so gemacht hat, dass er jetzt aktuell der stärkste deutsche Spieler ist und dieses Ergebnis einfährt und hier nach, was waren es, 7, 8 Jahren mal wieder in einem PDC Senior Finale steht, das kann man nicht genügend honorieren.
Ja, vor allen Dingen ist es auch krass, wenn man sich das anschaut, dass Max Hopp jetzt eine Selbstverständnis an den Tag legt, dass er an so einem Tag auch einfach konstant diese 90 Punkte spielt. 90 plus immer so im Bereich zwischen 90 und 97, 98 Punkten und dann eben lauter Spieler schlägt, wo er war für mich bis auf vielleicht gegen Damon Hatter nicht, da war es so 50-50, weil Damon Hatter ein großer Name ist und ja, vielleicht noch bei Rob Cross, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir so die Gegner anschaue, da ist er in keinem Spiel halt Außenseiter gewesen. Also kein Sieg war so richtig überraschend und spätestens ab dem Moment, als er ins Viertelfinale eingezogen ist und der Baum so warm, ne, mit Hand dann Sieger Suljovic Tom Bissell, da habe ich schon auch das Finale ein bisschen gerochen, ne? Und dann ist aber auch häufig der Moment, gerade wir kennen das als deutsche Darts-Berichterstatter, dass dann, ja, so eine gemähte Wiesen, wie der Bayer sagt, dass die halt nicht genutzt wird. Aber genau das ist ihm ja gelungen. Und deswegen, wir müssen über Selbstverständnis sprechen, was beeindruckend ist. Und generell, diese Comeback-Story ist ja einfach komplett verrückt. Es hat ihm kaum jemand zugetraut. Vielleicht war er der Einzige, der es sich zugetraut hat. Ich meine, man hat ja schon eher geungt, ne? wenn er dann immer wieder mantraartig davon gesprochen hat, er will als Spieler zurück in den Elipelli. Ne? Ich habe ihm nicht zugetraut, dass er die Tourkarte holen würde. Er hat die Tourkarte jetzt auch nicht, ich sag mal, brachial geholt, was die Averages anbetrifft und so. Ne? Hat er sich irgendwie durchgekämpft und das war schon wirklich eine Riesenüberraschung. Dann spielt er wirklich ein so stabiles Jahr, qualifiziert sich für die WM, holt diesen einen Pflichtsieg dort auf der Bühne und jetzt reden wir eigentlich realistisch gar nicht mehr, ob er die Tourkarte hält. Er wird sie halten und er wird zum 10. Mal bei der WM teilnehmen. Ich denke, da können wir jetzt auch an der Stelle schon die Glückwünsche rausstellen.
Können wir machen und ja, du hast recht. Also wir haben es nicht gesehen, dass er die Tourkarte holt. Wir haben auch nicht gesehen, dass er, als er sie dann geholt hat, dass er so auf die Tour zurückkommt und dass er halt in wirklich ernsthafter Contention früh im zweiten Jahr schon klar machen kann, dass er die Karte halten wird.
Und ganz ehrlich, also um das jetzt mal irgendwie in Relation zu setzen, das wäre jetzt so, als würdest du mir jetzt sagen, in einem Jahr ist Florian Hempel irgendwie die Nummer 25 der Pro Tour oder so, ne? Also so überraschend kommt das ja, so aus dem Nichts, weil Max Hopp sich genau wie Florian Hempel ja auch rausgezogen hat, mehrheitlich aus dem rein kompetitiven Darts und es dann jetzt wieder raufgeschafft hat und natürlich ein super solides Fundament hat. Ne? Also das gilt ja für den Flo Hempel zum Beispiel auch, würde er es wieder zurückschaffen, kann er mehr oder weniger zweigleisig fahren. Max Hopp macht das sicherlich auch, ne, also diese Werbepartner, das ist ja nicht alles weg, ne, aber die Fokussierung ist auch nochmal klarer und vor allen Dingen, ja, es gab ja auch wirklich die ein oder andere Story, die so ein bisschen cringe wirkte, gerade in der Phase, wo er eben, ja, die sportlichen Erfolge so gar nicht hatte, da gebe ich dir recht.
Und ich finde, das ist ein genau wichtiger Punkt. Du hast es gesagt, die Werbepartner sind nicht unbedingt weg. Und ich meine, er geht ja auch immer noch seiner Expertentätigkeit bei Sport1 nach und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass er für beide Sachen, für die Werbepartner und für die Expertentätigkeit, einfach eine ganz andere Legitimation an den Tag legt, wenn es bei ihm sportlich so gut läuft. Das ist jetzt gar nicht mal kritisch angesetzt oder sowas, dass das eine schlechter sein muss oder unpassender sein muss, aber er bringt einfach jetzt eine viel größere natürliche Legitimation für diese beiden Sachen mit, wo er jetzt sportlich wieder einen solchen Erfolg hat.
Um es vielleicht maximal hart, vielleicht auch ein bisschen polemisch, ist nur lieb gemeint, zu formulieren. Er war zeitweise das Maskottchen des deutschen Dartsports. Jeder kannte ihn. Er war damals der 16-Jährige, er war irgendwie zeitweise immer der Jüngste, auch so international, ne? Jeder kannte ihn, er ist der erste Deutsche, der den großen Titel eingefahren hat auf der European Tour, der im Halbfinale bei der EDC stand, der andauernd bei einer WM dabei war, aber irgendwann halt sportlich nicht mehr. Und machen wir uns ehrlich, es gibt Leute sicherlich, die in der Zeit zum Dartsport gefunden haben, die kennen Max Hopp nur als Experten. Die haben ihn nie spielen sehen auf irgendeiner Bühne. Das war ja eine ewig lange Zeit, die es gedauert hat, wo Max Hopp dann wieder mal auf einer ET-Bühne war. Dann als im vorletzten Jahr, glaube ich, dann einmal als Host Nation Qualifier. Ne? Also das war ja jetzt wirklich eine Phase, wo der einfach nicht mehr präsent war.
Ja, als Host Nation Qualifier hat es nicht geklappt. Da hatte er das versucht.
Hat's gar nicht geklappt?
Er und Zerwinski haben es doch noch versucht und Zerwinski hat es geschafft und er nicht.
Nee. Ich rede über 2024, als er noch nicht wieder auf der Tour war.
Das okay,
war da war er doch bei einem Turnier dabei.
Ich meine, du hast letztes Jahr gesagt, aber vorletztes Jahr war er einmal, glaube ich, in Hildesheim mit dabei und da haben wir das noch so ein bisschen hier abgetan und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber das hatte er ja quasi so dargestellt, als wäre er jetzt zurück bei der WM oder sowas in die Richtung. Dabei war es in Anführungsstrichen nur die European Tour, aber die hat wohl jetzt retrospektivisch betrachtet einiges ausgelöst.
Ja, und er hat doch sogar gegen De Sousa gewonnen und ist dann, glaube ich, gegen Kallen raus. Auf jeden Fall hat er, De Sousa hat er geschlagen sogar bei diesem Turnier, aber das war jetzt auch nichts Herausragendes, ne, damals. Gut, dann würde ich sagen, haben wir Max Hopp besprochen und bleiben dann jetzt noch bei so ein paar weiteren Positiv-Stories zunächst dieses Pro-Tour-Blocks. Und da können wir erstmal deutschsprachig bleiben, denn Menzo Suljovic hat komplett überzeugt. Nicht immer jetzt auch spielerisch, muss man auch sagen, ne, aber die Ergebnisse, Halbfinale und Viertelfinale sind herausragend und auch damit reden wir über ein weiteres Jahr The Gentle auf der Tour vermutlich, ne? Ja, ich moch noch ein Jahr.
Ja, ich wollte hier, ja gut, dann können Sie den Kinofilm noch ein bisschen weiter drehen, weil die Story wird noch weiter erzählt. Ja, war gut von Mensur, habe ich auch nicht so auf der Bingo-Karte gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen, eher im Halbfinale am Montag. Mike Kuivenhoven müssen wir auch noch herausstellen, auch am Montag im Halbfinale gestanden. Andrew Gilding mit wichtigem Preisgeld auf dem Weg zu den Majors, mal wieder im Viertelfinale, auch mal wieder mit einer Wahnsinns-Performance, über 118 Punkte im Schnitt gegen Joe Cullen, sagte selber danach, wusste überhaupt nicht, wo das hergekommen ist. Darius Labanauskas, Rob Owen im Viertelfinale, das sind auch einfach die Stories, die ja viel mehr Spaß machen hier in Hildesheim, als so ein Einheitsbrei der Topspieler beim Players Championship Turnier in England.
Ja, und auch wenn wir das Feld noch ein bisschen weiter nach vorne schauen, ins Achtelfinale, also ist ja auch schon sehr respektabel, ein Achtelfinale auf der Proto zu spielen, da gibt's ja auch einige kuriose Namen. Tyler Thorpe zum Beispiel, Marvin van Velzen, Derek Coulson, der um ein Leck die Tourkarte verpasst hatte als Nachrücker im Achtelfinale und Viktor Tikström, der einzige Mann in dieser Woche ist, der Wessel Neiman besiegen konnte in Runde 2 am Montag. Also auch das sehr kurios und sehr Hildesheim-esk, könnte man sagen. Und um da noch was nachzureichen, also Mensur, ich moch noch ein Jahr Suljovic, der ist jetzt knapp 40.000 Pfund clear, was die Tourkarte anbetrifft. Der ist die 44 im Tourkartenrace und Max Hopp übrigens die 50, 49, Gabriel Clemens 1.000 Pfund noch vor dem Maximizer. Das nur nochmal ein kurzer Schwenk zum deutschen und deutschsprachigen Spieler hier in diesem großen Block.
Ansonsten am Dienstag positiv herauszustellen und da graben wir mal wieder so ein bisschen hier in der Namenskiste. Joe Hunt im Viertelfinale, Nachrücker der Challenge Tour, hat schon ein tolles Challenge Tour Wochenende gespielt, sprechen wir auch gleich drüber und jetzt hier eben auch auf der Pro Tour abgeliefert, ist aktuell auch ziemlich klar über die Pro Tour für die WM qualifiziert, also braucht da nicht mal die Quali über die Challenge Tour. Oliver Mitchell haben wir im Achtelfinale, Tom Bissell im Halbfinale, Richard Weenstra im Viertelfinale, Richard Weenstra, der zuvor am Tag auch noch gegen Leon Weber 9-Darter geworfen hatte. Also von daher, ja, hat schon namenstechnisch echt ein bisschen was geliefert.
Und ich finde die Tatsache, dass wir eben die ganzen großen Namen nicht dabei hatten, außer jetzt Michael van Gerven, außer Gary Anderson und noch ein paar andere, aber die jetzt auch nicht mehr in der Weltrangliste so die vordere Rolle spielen, das führt dazu, dass wir jetzt gar nicht so viele Spieler so als richtige Verlierer klassifizieren können. Sicherlich, natürlich so ein Ryan Joyce, der nur einmal mitgespielt hat und kein Preisgeld geholt hat auf dem Weg zu den Majors, aber ja, ansonsten habe ich jetzt hier fast einen Dauerbrenner auf der Negativliste in diesem Jahr, Raymond van Barneveld mit 80er Schnitt klar rausgegangen am Montag gegen Tom Sykes. Am Folgetag zumindest eine Runde überstanden gegen Florian Preis gewonnen, aber dann auch gegen Neil Cullerton raus. Also ja, der verliert immer weiter an Boden im WM-Race. Wen kann man noch nennen? Kim Heibrechts wird alles andere als zufrieden sein mit seiner Niederlage gegen Dimitri Vandenberg. Das ist natürlich immer ein Spiel mit Geschmäckle und auch ein Ergebnis, das der Form der beiden Spieler entgegensteht aktuell. Und ansonsten habe ich jetzt nur noch zu nennen Gary Anderson, der zweimal zwar stark spielt, aber trotz teilweise echt starken Averages am Dienstag mit einem 105er Schnitt rausgegangen gegen Lewis Pride. Also der hat gut gespielt, aber nur ein Spiel in der gesamten Woche gewonnen.
Damit kommen wir zu den Deutschen, setzen jetzt einmal die deutsche Brille auf, schauen auf die restlichen Deutschen. Über Max haben wir jetzt ja schon ein bisschen besprochen und wir müssen dann als erstes einmal herausstellen, dass dieser Block hier mit 26 Siegen und 34 Niederlagen, also einer Sieg-Niederlagen-Bilanz von 0,76, der beste deutsche Block bislang in diesem Jahr war, hat ganz knapp den Block 5 und 6 getoppt. Da hatten wir einen Niederlagenbilanz von 0,75. Jetzt ist es 0,76, also nochmal ein Quäntchen besser. Und ja, Max Hopp hat diese Bilanz maßgeblich geprägt. Am Montag hatte er zwar eine Auftaktniederlage gegen Tommy Lischmann, aber den Dienstag und seinen Finalrun haben wir jetzt zu Genüge besprochen. Martin Schindler, 4:2er Bilanz, holt an beiden Tagen jeweils zwei Siege. Am Montag sind es die Siege über Samuel Price und Christo Reyes. Gegen Reyes checkt er in der Partie den Big Fish und ein Shanghai-Finish zum Match, geht dann raus gegen Dave Chisnell. Am Dienstag sind es die Siege über Peter Wright und Derek Colson, verliert dann gegen Lukas Wenig mit 5:6, verpasst da zwei Matchstarts. Und das ist schon mal so ein kleines Trigger oder Buzzword, welches ich jetzt hier einführe, wenn wir über die Deutschen sprechen, verpasste Matchstarts.
Ja, Martin Schindler kann zumindest zufrieden sein. Was jetzt so die Bilanz anbetrifft, war das nämlich deutlich besser als bei den meisten anderen Blöcken und ist damit ja auch von irgendwie jenseits der 100 im Players Championship Finals Race auf so irgendwie in den 80er Bereich gekommen. Aber ist natürlich jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Und die Spieler, die er schlägt, die muss er auch realistischerweise schlagen. Und am Ende war gegen Lukas Wenig natürlich der Sieg drin. Sprechen wir jetzt über Lou. Der ist am Montag auch in Runde 1 rausgegangen gegen Rob Owen. Aber dann am Dienstag lief es besser, auch spielerisch richtig stark im ersten Spiel, deutsch-deutsches Duell gegen Dominik Röhlich gewonnen, 102 gespielt, Domi 95. Es geht in den Decider und Wenig setzt sich durch. Danach reichen ihm zwei schwache Spiele, um trotzdem jeweils zu gewinnen gegen Sietze Lapp und auch gegen Martin Schindler. Ja, kommt da nicht an die 90 Punkte ran, gelingt ihm dann auch nicht im Achtelfinale gegen Tom Bissell, spielt er erneut unter 90 und verliert klar. Bisschen schade, ne? Also bei dem Lineup, also Bissell, wissen wir alle, hat danach gegen Suljovic gespielt und danach gegen Max Hopp, also Lukas Wenig hätte sich hier fast nochmal zurückgemeldet in World Grand Prix und World Matchplay Race.
Ja, verzeih es mir, aber macht da ein bisschen wenig aus dem Draw, ne?
Ja, also der war wirklich ein Elfmeter und du hast ihn verwandelt. Also deswegen musst du dann auch einfach nutzen. Da bin ich komplett entspannt, tiefenentspannt, um es so zu formulieren. Ich denke, das gilt jetzt für keinen weiteren Deutschen, das Adjektiv. Leon Weber gewinnt zumindest jeweils die erste Runde, also gewinnt die wichtige erste Runde gegen Neil Cullerton und Callum Goffin, geht raus gegen Andrew Gilding und Richard Veenstra. Ja, also
macht, was er machen muss, ne?
Ja, genau. Und wenn man sich anschaut, WM-Race, da ist alles drin. Er hat noch den Anker Dev-Tour. So schlecht sieht das alles gar nicht aus, ne? Also er darf halt nicht in so ein Loch fallen, wie ihm das dann in der zweiten Hälfte der Players Championship im letzten Jahr passiert ist, ne? Also darauf wird's ankommen. Aber er hat alle Chancen. Bei Nico Springer, da bin ich dann aber wirklich nicht tiefenentspannt, weil, ja, also es ist einfach eine Achterbahnfahrt bei ihm.
Es ist ein Auf und Ab. Auch er steht wie Leon bei einer 2:2er Bilanz, holt sich am Montag Siege über Martin Lukman und Lewis Pride. Gegen Lewis Pride spielt er 101 Punkte im Schnitt und das war das. Ich habe es extra nochmal rausgesucht, diese Statistik. Es war das erste 100-Plus-Spiel seit 6 Monaten und über 50 Spielen. Also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Verliert dann mit 4:6 gegen Marvin van Velsen, aber immerhin 2 Partien gewonnen, auch eine Partie davon wirklich ordentlich gespielt. Das war dann erstmal der Rise quasi auf der Achterbahn, da ging es dann erstmal nach oben und am Dienstag, da steht hier halt ein 0:6 gegen Connor Scott.
Machen wir mit Arno Merk weiter, denn das passt jetzt hier perfekt. Der hat nämlich dieselbe Bilanz wie Nico Springer und wie Leon Weber. Hat genau wie Leon immer die erste Runde überstanden an beiden Tagen. Schlägt Scott Williams, das war auch im Stream, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Und schlägt am Dienstag Mike de Decker in einem schwachen Spiel. Aber auch die Spiele musste mal gewinnen. Und Arno Merk geht an beiden Tagen im Decider raus gegen Connor Scott, der eben nicht nur Nico Springer in dieser Woche geschlagen hat, und auch gegen Mike Kölfenhofen, den späteren Halbfinalisten am Dienstag. Da hat er sogar einen Matchstart liegen gelassen. Ich kann es jetzt nicht gerade faktisch darlegen, aber ich glaube, Arno Merk hat schon sehr viele Decider verloren in seinem ersten Tourkartenjahr. Wirkt irgendwie so. Also ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Und trotzdem, Tendenz auch wie bei Leon, er hat natürlich sich da jetzt wieder in Stellung gebracht. Also wenn er weiter in diese wichtigen ersten Runden übersteht, dann könnte ich mir Arno Merk bei der WM vorstellen über die Pro Tour. Das ist für mich immer noch sehr realistisch.
Vierter Deutscher im Bunde mit einer ausgeglichenen Bilanz ist Pascal Ruprecht, holt sich am Montag den Sieg über Martin Dracht und am Dienstag den Sieg über Brandon Dolan, geht dann raus einmal gegen Thibaut Tricol und einmal gegen Keane Barry. Und dann kommen wir zu insgesamt 5 Spielern, die eine 1-2er Bilanz haben, also zumindest einen Sieg haben holen können. Einer davon ist Max Zerwinski, gewinnt mit 6-5 im Decider gegen Ben Townley, den 17-jährigen Last-Minute-Challenge-Tour-Nachrücker. Beim Stand von 4-5, als er hinten liegt, spielt Max 2x13 Darts, zieht sich da nochmal so ein bisschen aus der Schlinge raus, geht dann klar raus gegen Tom Sykes. Am Dienstag verliert er mit 5-6 gegen Steve Lennon. Das wird wehgetan haben, verpasst da 2 Matchstarts in dieser Partie. Das sind dann die Momente, die du halt auch machen musst. Gabriel Clemens, der holt sich einen Sieg über Ryan Joyce am Dienstag. Ansonsten haben wir Niederlagen gegen Tommy Morris und Joe Hunt. Marvin Kraft, der holt sich einen Sieg im deutsch-deutschen Duell am Dienstag gegen Jorik Hofkins. Niederlagen gegen Joe Hunt und Danny Noppert. Und Kai Gotthard, der holt sich einen Sieg gegen Ricardo Pietrzko in ja ein bisschen einem merkwürdigen, nicht unbedingt so hochklassigen Duell. Können wir gleich nochmal über Ricardo sprechen. Hat die Niederlagen gegen Bo Greaves und Joe Cullen. Gegen Joe Cullen am Dienstag verpasst er 4 oder 5 Matchstarts. Und Daniel Klose dann noch als letzter im Bunde mit einem Sieg, holt sich einen Sieg über Charlie Manby am Montag, geht dann raus im Decider gegen Willie O'Connor, verpasst da 1 oder 2 Matchstarts. Und am Dienstag unterliegt er dem späteren Sieger Wessel Nyman.
So ist die Lage, und ich würde sagen, an der Stelle sprechen wir dann jetzt auch noch über die, die ja enttäuscht zurückgefahren sind aus Hildesheim, über die Deutschen, die gar kein Spiel haben gewinnen können. Dominik Rüllig verliert 2x im Decider gegen Derek Coulson, hat er mehrere Matchstarts vergeben, gegen Lukas Wenig ebenso 2 Matchstarts vergeben. Ricardo Pietrzko haben wir angesprochen, gegen Kai Gotthard mit 4-6 raus, dann nach, ich glaube, was war es, zweite Leck oder so, gegen Jeffrey de Swaan rausgezogen, das Spiel aufgegeben, und im englischen Kommentar war von 2 gespielten Lecks und einer Aufgabe wegen Datitis die Rede. Und ja, das würde mich jetzt nicht wundern, wenn es wirklich sich da um Probleme mit dem Wurf handelt, denn das war ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder zu erkennen. Also er befindet sich da offenbar in einer, also bestenfalls in einer Transformation, dass er irgendwas adaptiert, irgendwas verändert. Schlechtestenfalls ist es am Ende wirklich Datitis.
Auf X hat man auch von einer möglichen Allergie gelesen. Wir wissen es jetzt nicht hundertprozentig, was es war. Also die englischen Kollegen im Kommentar auf PDC-TV sind ja auch mit vor Ort und sind eigentlich auch relativ nah dran. Deswegen kann das auch gut sein, dass die da ein bisschen mehr Infos haben, als was irgendwie so auf X, ehemals Twitter, spekuliert worden ist. Also wenn ich es ihm wünschen würde, dann würde ich hoffen, dass es nur die Allergie ist, weil die überwindest du meistens etwas schneller als die Datitis.
Ansonsten machen wir es kurz. Jorik Hofkins, Matthias Ehlers, Florian Preis haben alle ihre Spiele verloren. Also Florian Preis wartet auch eben, ja, müsste immer noch warten auf seinen ersten Sieg als Players Championship Nachrücker und kann auch mit den Leistungen einfach nicht zufrieden sein. Gegen Richie Attaus 2-6 mit einem 83er Schnitt und gegen Raymond van Barneveld eine 74 nur gespielt, ne? Also das ist eigentlich genau das Spielermaterial, was du dann als Florian Preis aktuell fast schlagen musst, ne? Wenn man sich das Potenzial von ihm anschaut und natürlich den eigenen Anspruch. Am Ende, also ich habe das jetzt mal so grob überschlagen, müssten wir hier bei so 12, 13 Decider-Niederlagen rauskommen und nur bei so 3, 4 Siegen. Und ja, ein paar deutsch-deutsche Decider gab es, aber also du hast es eben so gut anmoderiert und ich will es nochmal aufgreifen. Also in Decidern lief das selten an diesem Doppelblock in Hildesheim gut aus deutscher Sicht.
Selten gut lief es dann auch aus deutschsprachiger Sicht, ausgenommen Menzo Suljovic, der das wirklich fabelhaft gemacht hat. Stefan Belmont ist zweimal chancenlos, hatte aber auch wirklich ein beschissenes Draw, muss man ehrlicherweise sagen. Einmal gegen Michael van Gerwen, einmal gegen Krzysztof Ratajski, da geht's definitiv angenehmer in der ersten Runde. Und dann haben wir noch Rusty Jake Rodriguez, vergibt ja Matchstarts gegen Cor Dekker, spielt am Folgetag okay gegen Julian van der Velde, geht aber auch raus, ja, hätte auch besser sein können, mit Ausnahme Menzo Suljovic, über den haben wir eben schon gesprochen.
Dann würde ich sagen, ist es Zeit, um auch mal über die ganzen Races zu sprechen und auch einen ganz kurzen Blick zumindest auf die Order of Merit zu werfen. Da gab es innerhalb der Top 10 jetzt kaum Bewegung. Nur Danny Noppert und Stephen Bunting haben Plätze getauscht. Noppert die 9, Bunting die 10. Ansonsten ja, Max Hopps Position im Tourcard Race habe ich schon angesprochen. Heißt auch, dass er sich anschickt, da ja in Richtung deutscher Nummer 4 ist es dann zu springen, ne?
Ja, wir haben letzte Woche ja noch darüber gesprochen, wie es ausschaut, dass da noch einiges mehr nach oben aufzuschließen ist. Jetzt sind es tatsächlich im Tourcard Race nur noch 3.250 Pfund. Um die deutsche Nummer 4 zu werden, liegt natürlich jetzt an diesem Finale und dem aktuellen Qualifikationsplatz für den Grand Prix, wo er Martin Schindler verdrängt hat aus den Pro-Tour-Qualifikanten. Also von daher wirklich richtig, richtig ordentlich von Max Hopp und hat sich da wirklich gut angeschickt, hier im Tourcard-Race nach oben zu stechen.
Ja, also Grand Prix sprichst du an, da ist es aus deutscher Sicht, sieht's jetzt mal wieder besser aus. Wir hätten Stand jetzt zwei Deutsche beim Matchplay mit Schindler Springer, die sind aber fix. Beim Grand Prix ist alles sehr volatil. Da sind es jetzt aber auch zwei mit Nico Springer und Max Hopp. Max Hopp 40.750 Pfund, dann noch Daryl Gurney mit 250 weniger und dann ist der Cut. Martin Schindler folgt mit genau 40.000. Also ja, für Max wäre es sicherlich von Vorteil, wenn ihr zum Beispiel vor Graz vielleicht noch ein paar Spiele absagen. Ich glaube, er braucht noch zwei Absagen. Das wäre ganz wichtig. Ganz wichtig ist auch, dass er eine sportliche Qualifikation auf jeden Fall ja dann schon geschafft hat. Für European Tour Event Nummer 8 müsste es sein, das überübernächste. Also ja, das ist natürlich am Ende, könnte das problematisch werden. So ein Martin hat da natürlich einen großen Vorteil, ne? Daryl Gurney auch, die dann da mit einem Sieg jeweils auf einer ET-Bühne, wenn Max nicht dabei ist, dann auch wieder massig Preisgeld zwischen ihnen und dem Maximizer setzen können.
Dann, weil ich das so gerne mache, nagel ich dich doch jetzt mal fest. Wer wird's denn von beiden oder werden's am Ende beide oder keiner mit der Quali für den Grand Prix?
Realistisch betrachtet wird es, also man muss ja drei hier in Betracht ziehen, Springer, Hopp, Schindler, wird es davon ein Duo schaffen. Und ich befürchte, Max Hopp wird rausfallen wegen der European Tours, weil davon halt noch einige kommen. Und ja, deswegen wird es am Ende Nico Springer schaffen und auch Martin Schindler, weil die da einfach einen Vorteil haben und sich da dann auch einfach mit so ein paar Arbeitssiegen noch davor setzen werden. Aber ich würde es Max sehr, sehr gönnen und aus deutscher Sicht wäre natürlich ein Trio beim Grand Prix großartig.
Bei den Players Championship Finals hätten wir Stand jetzt Max Hopp, Gabriel Clemens, Nico Springer und Lukas Wenig mit dabei. Und für die WM, da hätten wir Stand jetzt 7 Deutsche, die qualifiziert wären, mit Martin Schindler, Nico Springer, Ricardo Pietrzko, Max Hopp, Lukas Wenig, Gabriel Clemens und Dominik Grüllich. Dann haben wir ja noch einen Platz über die Super League und natürlich auch noch gute Chancen für Leon Weber und Arno Merck.
Ja, und man muss es ansprechen. Wir haben Dominik Grüllichs WM-Startplatz vorige Woche unterschlagen und mussten aber auch letztendlich da zu Recht dann eben die Korrektur hinnehmen. Ich glaube, der Fabian hat geschrieben im Chat als erster und es gab dann noch den einen oder anderen. Völlig richtig, Dominik Grüllich wäre aktuell bei der WM dabei, weil Julian van der Velde über die Pro-Tour qualifiziert ist und kurioserweise haben wir jetzt erstmals eigentlich fast gesehen, dass Darts Rankings so einen richtigen Klopper drin hatte, also wirklich mal einen Fehler gemacht hat und wir haben das nicht noch gegengecheckt, weil der Kollege da aus den Niederlanden eigentlich sehr, sehr fehlerfrei ansonsten unterwegs ist.
Und wir hätten ja auch noch Daniel Klose und Florian Preis mit Chancen über die Challenge-Tour, ne? Und das wäre dann jetzt auch die Überleitung zu den Turnieren 11 bis 15, die in Hildesheim stattgefunden haben.
Ja, und wir reden da, um es erstmal kurz zu machen, über 5 verschiedene Sieger, über Levi Frauenfelder, über Harry Ward, Christopher Wickenden, Joe Hunt und Daniel Iris. Joe Hunt ist ja der Dominator der Challenge Tour und der macht es auch richtig gut auf der Pro Tour, hat hier einen weiteren Titel geholt. Ansonsten sind das alles Debüttitel in diesem Jahr. Levi Frauenfelder, der Bruder von Kiana Frauenfelder. Kiana Frauenfelder ist die Freundin von Rian van Veen. Harry Ward war mal ein Jahr auf der Tour, hat es richtig gut gemacht, damals ein Pro Tour Event sogar gewonnen. War das nicht im Finale gegen Max Hopp? Da macht es irgendwie Klick. Kann ich aber auch komplett falsch in Erinnerung haben. Auf jeden Fall, Harry Ward hat jetzt wieder Bock und macht es auch gut. Christopher Wickenden hat man bei Modus, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Und Daniel Ayres, der ist auch bei Modus schon das ein oder andere Mal unterwegs gewesen und ist auch schon seit vielen Jahren so auf den PDC-Touren unterwegs.
Was würdest du sagen, Kevin, wie man das Fazit für die deutsche Bilanz ziehen könnte? Es war so okay, aber jetzt gerade, weil ich auch nochmal das WM-Race angesprochen habe, Daniel Klose und Florian Preis haben so ein bisschen an Boden verloren. Ja, da ist noch alles drinne. Die Saison geht ja auch noch ein bisschen, aber trotzdem sprechen wir da jetzt schon, ich sag mal, zu dem letzten der WM-Plätze von Daniel Klose über etwas über 2.100 Pfund. Bei Florian Preis sind es eher so 2.500 Pfund. Und das ist dann auf der Challenge-Tour schon gar nicht so wenig.
Ja, und es sind nur noch 2 Blöcke, also es werden nur noch 9 Turniere gespielt, das ist auch gar nicht mehr so viel. Wir sind hier halt schon über der Halbzeit und ja, am Ende muss man sagen, okay ist die deutsche Bilanz auf jeden Fall, finde ich, weil wir gerade in der Breite immer mal wieder so den ein oder anderen Namen haben, der wirklich positiv auf die Turniere zurückblicken kann, aber allen voran Klose und Preis und andere dann größere Namen, Horvath, Unterbuchner, haben jetzt halt nicht so die tiefen Runs gehabt. Das sind ja alle Spieler, denen man auch mal wirklich ein Finale oder einen Sieg zutrauen muss, das gab es jetzt halt nicht und bei Klose und Preis ist es halt am bittersten, weil die sicherlich noch die größten Chancen gehabt hätten. Ansonsten, ja, würde mich schon sehr wundern, wenn wir über die Challenge-Tour diesmal einen haben, der es auch nur in die Nähe packt, wie Michael Unterbuchner, der so dramatisch gescheitert ist, aber ich würde sagen, also hervorheben muss man auf jeden Fall einen Kevin Troppmann im Halbfinale, einen Finn Behrens Kevin Troppmann im Viertelfinale, Finn Behrens im Halbfinale, Liam Mendel-Lawrence, Marcel Hausotter waren in Viertelfinals, Klose als Bestes nur im Achtelfinale, Dragutin Horvath auch, Oliver Klein im Achtelfinale, Unterbuchner war auch Achtelfinalist, Jannis Barkhausen, also gibt sehr viele unterschiedliche Namen, die doch positiv drauf zurückblicken können.
Ein Name, der so mit gemischten Gefühlen drauf zurückschauen wird und den werfe ich jetzt hier nochmal als Talking Point in den Raum, weil ich da halbwegs nah mit dran bin. Jamie van de Werd, ne, steht, also hat jetzt nur einen dieser 3 Blöcke gespielt, steht aber in dem Average Tour Ranking der Challenge Tour aktuell auf Platz 5, ist damit sogar der beste Deutscher, steht bei knapp 90 Punkten im Schnitt und hatte so ein unfassbares Los- und Spielpech an diesem Wochenende, dass er ganze 100 Pfund eingespielt hat. Hat von allen Gegnern den höchsten Durchschnittsaverage gegen sich. Also man kann ja auf DartConnect nicht nur nach dem eigenen Durchschnittsaverage über die ganze Tour filtern, sondern auch nach dem Gegner-Average. Und wenn man jetzt nur die Spieler nimmt, die auch alle, ich sag mal, mindestens 5 Turniere gespielt haben. Es gibt einen, der hat nur 2 Spiele, der steht vor ihm. Aber dann hat er sogar den höchsten Gegner-Average gegen sich über die gesamte Tour. Aber überleg dir erstmal, du spielst den 5. höchsten Schnitt auf der ganzen Tour, auf die Saison gesehen, mit knapp 90 Punkten im Schnitt. Und das ist so ein Lospech, dass du am Ende mit nur 100 Pfund da rausgehst.
Ja, total bitter. Also kann ich nicht anders konstatieren, als dass ich sage, der muss ja eigentlich vorne mitspielen mit diesen Leistungen, ne, und kriegt am Ende 100 Pfund oder, wie man heutzutage sagt, einmal Volltanken dabei raus. Ne, das ist ja wirklich dramatisch. Also ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob du jetzt schon Kontakt gehabt hast nach diesem Wochenende, aber ich hoffe, er kriegt das mental ganz gut verpackt und sieht dann eher das Positive, dass ja die Leistungen stimmen, wenn auch die Ergebnisse überhaupt nicht.
Ja, ich habe mit Jamie da jeden Tag drüber Kontakt gehabt und er sieht das relativ sportlich und kriegt das relativ gut unter die Füße, weil er einfach weiß, wie gut er da aktuell spielt und unterwegs ist. Und ich sag mal, die Leistungen lügen ja nicht. Und am Ende, sage ich es auch immer wieder, Darts, ne, ist a game of chances. Umso besser du spielst, umso mehr Chancen du dir halt kreierst. Irgendwann wird es einfach klappen über die Menge an Chancen, die du dir über deine guten Leistungen erspielst. Punkt.
Und an der Stelle machen wir die Challenge, du machen wir da einen Haken hinter, indem wir nochmal auf die Order of Merit blicken. Ich habe es gesagt, Joe Hunt, der Dominator, über 3000 Pfund Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Also Joe Hunt würde sich damit nicht nur die Tourkarte holen, WM ist er ja über die Pro Tour safe, er würde sich die Tourkarte für 2 Jahre holen und auch einen Grand Slam Startplatz darf man nicht vergessen. Derek Coulson, da sieht's auch gut aus mit der WM vor allen Dingen. Sehr viel Vorsprung auf einen Nicht-WM-Platz und Tourkarte wäre es aktuell auch. Hätte er verdient nach dem bitteren Aus bei der Q-School im Januar. Tommy Lischmann und Daniel Ayres wären die weiteren WM-Qualifikanten über die Challenge-Tour Stand jetzt. Und Daniel Klose, Florian Preis haben da noch einiges aufzuholen. Ansonsten war ja jetzt auch der Cut-Off für den World Cup erstmal. In diesem Jahr wird ja über die Challenge-Tour der ein oder andere World Cup-Startplatz vergeben und da wurde es jetzt für Darts-Nerds nochmal richtig spannend, denn es ging unter anderem um die Frage, wer würde an der Seite von Stefan Belmont spielen oder an der Seite von Patrick Kovac, und damit würde ich anfangen. Team Ungarn hat nach dem zweiten Spieler gesucht neben Kovac, am Ende ist es geworden ein altbekannter, Paul Jekely, der beim letzten Event im Viertelfinale steht und sich an allen vorbeischiebt. Also zeitweise war Laszlo Anziehen, war auf dem zweiten Platz, also war auf dem Spot für den World Cup, dann Peter Kellermann, dann wieder Laszlo Anziehen und am Ende Paul Jekely, der gegen Jannis Barkhausen mit 5-4 gewinnt und damit auch die Hoffnungen zerstört von den jungen Ungarn. Aber ja, Kovac Jekely ist natürlich ein absolutes Erfahrungsduo für Ungarn in Frankfurt.
Ja, aber ist doch schön, dass der Dartsport solche Geschichten schreibt, dass hier am Ende nochmal alles umgeworfen wird, dass hier ein Run eben am Ende nochmal alles verändern kann. Aber Ungarn ist ja nicht die einzige Nation, die hier noch Spieler gesucht hat für die Challenge Tour. Da gibt es ja gerade, wenn wir über Europa schauen, noch ganz viele andere Nationen, wo das jetzt der Fall war.
Ja, wir können ja bei Osteuropa weitermachen. Slowenien gibt ja das Comeback, weil Benjamin Pratnemer die Tourkarte hat und sein Partner wird sein Stefano Bocicek. Der hat sich die 350 Pfund Preisgeld allesamt bei Event Nummer 14 geholt, also beim vorletzten Turnier. Er war aber auch der einzige Slowene, der die Challenge Tour überhaupt gespielt hat, aber hatte überhaupt kein Preisgeld eingefahren. So, ist das sicherlich ganz gut, dass er da jetzt auch die Legitimation hat und sich die PDC nicht vielleicht sonst noch irgendwie auf die Idee gekommen wäre, da einen Qualifier auszurichten oder so, ne? Weil streng genommen, er hätte dann mit 0 Pfund vielleicht gar nicht so das Anrecht gehabt auf diesen Startplatz, aber so hat das definitiv. Dann Team Schweiz, hochspannend, Stefan Belmont wird spielen mit Marcel Walpen, weil Marcel Walpen mit 1200 Pfund über die Countback-Regelung noch vor Bruno Stöckli gekommen ist. Und das alles ist auch bei diesem letzten Block passiert. Beim letzten Turnier geht Stöckli in Runde 1 raus mit einem 93er Average, also wirklich super bitter. Und Marcel Walpen gewinnt dann 3 Spiele und genau die 3 Siege hat er gebraucht für das nötige Preisgeld. Entscheidender Sieg gegen Eddie Lovely. Am Ende ist dieser Sieg gegen Eddie Lovely unfassbar viel wert. 2500 Pfund Startgeld an der Seite von Belmont beim World Cup schon sicher und damit, ja, Belmont fährt hier so ein bisschen Walpen-Stöckli-Achterbahn, ne, was die Partner betrifft. Hat ja gesagt, dass er mit Stöckli eigentlich besser klarkam, weil Walpen auch so nervös war und so. Ich bin gespannt, wie es in diesem Jahr funktioniert.
Vielleicht wird Marcel Walpen jetzt hier bei seinem World Cup Comeback ja auch nicht so ganz nervös sein. Am Ende, ich glaube, beide hätten die Schweiz gut vertreten. In meinen Augen jetzt aktuell mit dem, was er auf sich nimmt, mit dem, was er spielt und auch wie er spielt, finde ich, dass Marcel Walpen das Ganze so einen Ticken mehr verdient hat und jetzt hier auch der richtige Mann an der Seite von Stefan Belmont ist.
Ja, vor allen Dingen, weil er so ein Next-Gen-Kilometerreißer ist, ne? Und ja, da wirklich richtig, richtig viel aufopfert für den Dartsport. Ansonsten komplettieren wir das Ganze. Frankreich, Thibaut Tricol und Nicolas Thuillier. Thuillier, also das war erwartbar letztendlich, fast 2000 Pfund eingefahren. Und ein Jacques Labre, der Bernd Stromberg des Darts, muss hier also den Platz freimachen an der Seite von Tricol. Bei Spanien Cristo Reyes und José Justicia. Bei Italien Michele Turetta und ein neuer Mann Riccardo Castelli. Das war auch super spannend, da konnte, halb Italien konnte sich noch qualifizieren, aber am Ende hat es Riccardo Castelli gemacht mit 500 Pfund, also knapp 5-mal Volltanken, hat da letztendlich gereicht für den World Cup Startplatz. Und bei Portugal ist es eine kuriose Nummer am Ende, muss ich da sagen, denn José de Sousa wurde von Anfang an bestätigt von der PDC als Starter, hat zum Glück irgendwie noch 100 Pfund eingefahren, weil ansonsten hätte man da auch mal drüber reden können, warum denn José de Sousa ohne Tourkarte überhaupt so einen fixen Startplatz hat. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder einen neuen Partner, ich glaube das siebte Jahr oder so, siebter neuer Partner, diesmal ist es Luis Camacho und wir sind alle gespannt, ob es erstmals jemand ist, mit dem José de Sousa vielleicht ja ein bisschen besser performen kann.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, José de Sousa ist immer noch das Aushängeschild des portugiesischen Darts, müssen wir nicht drüber sprechen, aber trotzdem kann man froh sein, dass er sich diese 100 Pfund geholt hat, damit man auch noch zumindest in einer kleinen Art und Weise eine sportliche Legitimation dafür finden kann, ihn hier von vornherein schon eingeladen und bestätigt zu haben.
So, Micha, und jetzt würde ich sagen, schnall dich an, es ist Zeit für die Asien-Tour, für die Turniere 9 bis 12 in Malaysia. Ich finde es immer großartig, wirklich auf diese sehr bunte, vielfältige Turnierserie zu schauen. Wir reden zunächst über die Turniere, über die Einzelturniere. Es gab noch den World Cup Qualifier, aber erstmal der Blick auf die Sieger Aris Kijano, der gegen Ryosei Atsumoto Turnier 9 gewinnt und dann bei 10 im Finale verliert gegen Landsmann Paulo Nibrida, also ein rein philippinisches Finale. Turnier Nummer 11 geht dann Haruki Muramatsu, den Ehemann von Mikuru Muramatsu, der gewinnt gegen den Chinesen Li Hao Wen und Turnier Nummer 12 geht dann wieder an Paulo Nebrida gegen Yuta Hayashi aus Japan und ansonsten vielleicht so ein paar Honorable Mentions, wie der Brite sagt. Turnier Nummer 10 fand ich besonders cool, weil dort im Viertelfinale ein Spieler aus Brunei war mit wirklich einem herausragenden Namen, Abdul Kaha Ukail HJ Shamsul Arifin. Und bei Turnier Nummer 11 auch
kurz,
da nochmal
intervenieren. Der Mann heißt Abdul Kaha Ukail Haji Shamsul Arifin. Das ist, glaube ich, ein muslimischer Adelstitel. Hatte ich damals den Deep Dive gemacht, als es um ihn und seinen Landsmann ging in der Folge, die ich habe vor einem Jahr oder anderthalb mit Joshua Herrmann gemacht. Also das HJ spricht man als Haji aus.
Geil, wie Hassan Haji. Und ganz ehrlich, es hat sich angefühlt, als würde ich hier mit einer KI sprechen, weil ich hab gedacht, scheiße, jetzt gerade als ich vorgetragen habe, das wolltest du doch noch eine KI fragen, wie das denn ausgesprochen wird. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, ne? Weil das hier halt nur dieses HJ ist und nicht H-A-J-I, dann hätte ich es auch aussprechen können. Aber dank dir auf jeden Fall für diese Korrektur. Ich habe es extra so ein bisschen wegnuscheln wollen, damit es keinem auffällt, aber so ist natürlich noch besser. Da kann sich wirklich gar keiner beschweren.
Nicht mit mir. Also ich muss dir natürlich allen Respekt zollen. Normalerweise lass ich dich das auch sehr gerne vortragen, weil du mit allen Namen, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, wesentlich besser unterwegs bist als ich. Aber hier, wie gesagt, habe ich schon einmal diesen Deep Dive gemacht, deswegen.
Und jetzt kommen wir zu Turnier Nummer 11, auch jetzt ohne Namen. Da reicht ein Blick auf die vertretenen Nationen im Viertelfinale, finde ich auch bemerkenswert. Wir hatten unter den 8 Viertelfinalisten 7 verschiedene Nationen, 2-mal Japan vertreten, ansonsten ein philippinischer Spieler, dann der spätere Finalist Li Hao Wen aus China, ein Mann aus Hongkong, einer aus Malaysia, aus der Mongolei und aus Macau. Also diese Turnierserie ist so unfassbar vielfältig, also da ist gefühlt jede Woche Proto in Hildesheim, weil immer alles passieren kann. Und das wird auch deutlich, wenn wir gleich über den World Cup Qualifier sprechen. Erst noch der Blick auf die Order of Merit. Stand jetzt die 5 WM-Qualifikanten sind Muramatsu, Paulo Nibrida, Manlok Leung, Motomu Sakai und Lok Hien Lee. Das allerdings sind dann schon sehr erwartbare Namen, muss man sagen.
Ja, das sind Namen, mit denen kann man rechnen. Und das sind auch Namen, denen könnte man auch dann bei der WM was zutrauen. Ne? Also das sind alles Namen, die schon gezeigt haben, was sie können und die definitiv auch Spielern in der ersten Runde, je nachdem auf wen sie dann treffen, gefährlich werden können. Also darfst du keinen von diesen Namen unterschätzen. Also, und ich meine, wenn du dir den einen oder anderen Namen anschaust, Stichwort Haruki Muramatsu, Motomu Sakai, so ein gewisses Entertainment-Level ist natürlich auch noch mit dabei, ne?
Ja, und da fehlen vielleicht nur so ein bisschen mehr philippinische Flaggen. Jetzt insgesamt unter den Top 10 stehen nur 3 Philippinen. Einer aktuell mit Nebrida nur für die WM qualifiziert. Also Ilagan sehr weit weg. Alexis Toilo vor allen Dingen, dem würde ich noch viel zutrauen jetzt im weiteren Verlauf der Asien-Tour. Es geht ja jetzt auch noch einige Zeit. Also 16 Turniere stehen noch aus. Also 12 sind gespielt, 16 stehen noch aus. Für den World Cup qualifiziert sind für die Philippinen Nebrida und Toilo. Das klingt für mich nach einem richtig starken Doppel. Ich glaube, es ist für die Philippinen auch eher gut, dass Ilagan mal nicht dabei ist, weil ich habe ihn da nie so stark gesehen und würde diesem Doppel mehr zutrauen. Japan halte ich auch für stark gefährlich. Sakai Muramatsu und Hongkong mit Leung und Lee natürlich auch. Weiter geht's schon übernächstes Wochenende in der Mongolei und wir sprechen jetzt noch über den asiatischen World Cup Qualifier. Da sind dann alle anderen Nationen startberechtigt gewesen, die eben noch keinen fixen Startplatz haben über die Order of Merit oder über, ja, weil sie einfach so ein großes Land sind wie China, wie Indien. 8 Teams waren dabei, 3 Qualifikationsplätze gab es und erstmal muss ich mit einem Downer beginnen, Micha.
Ja.
Die Vereinigten Arabischen Emirate waren leider nicht am Start mit Daniel Langston.
Ja, bricht mir das Herz. Nein, also ich werde drüber hinwegsehen können, aber wäre natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber am Ende haben wir ja nochmal wirklich die ein oder andere schöne Geschichte schreiben können, ne? Und da wirst du uns jetzt auch nochmal etwas weiter einführen, aber da gibt es ja zwei, doch eigentlich alle 3 Länder, die mir schon wirklich Bock machen auf den World Cup, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. In der Gruppe A hat sich ein Land durchgesetzt, was noch nie beim World Cup dabei war. Und wir haben, ich habe es glaube ich am Wochenende in der letzten Folge gesagt, es kann eine Welt geben, in der wir aufwachen Anfang der Woche und die Mongolei ist qualifiziert für den World Cup. Es war ein bisschen eine Wunschvorstellung, aber sie ist Realität geworden. Also man kann Träume noch real werden lassen in dieser Welt. Und die Mongolei hat sich mit 2 Siegen durchgesetzt. Am Ende ein Leck besser als Taiwan in der Gruppe mit Pupo und Yan Bin Chen und Pupo ist ja auch so eine World Cup Legende in Frankfurt, hat es am Ende nicht geschafft. Die Mongolei mit Altan Tülkü, Myatmar Syren und Ganzorik Khakfar Syren sind in Frankfurt dabei und das ist eine großartige Nummer. Also gewinnt die Gruppe vor Taiwan, vor Malaysia, den Gastgebern mit Norhisame Bin Wahab und Yen Ming Tan und Brunei, ich will die Namen jetzt nochmal nennen, komm, Muhammad Asrimin Bin Afg Haji Alim, Abdul Kaha Ukail Haji Shamsul Arifin und keiner hat eine Ahnung, wo jetzt überhaupt der eine Name aufhörte und der andere begann. Ist mir aber auch alles egal. Was eine geile World Cup Qualifikationsgruppe.
Ja, unfassbar. Also würde ich mir eigentlich wünschen, dass das mal irgendwie auf einer größeren Bühne ausgespielt wird und da ein Master of Ceremonies, der nicht aus Südostasien kommt, diese Spiele ankündigen muss. Also das wäre ja wirklich unfassbar. Also wäre ich in dieser Rolle und ich müsste diese Namen ankündigen, ich glaube, ich würde eine Woche vorher jeden Tag 15 Minuten üben, damit ich das vernünftig über die Lippen bekomme.
Lewis Jones zittert vermutlich jetzt schon. Blicken wir auf Gruppe B, da sind es ein paar einfachere Namen und zwar hat diese Gruppe gewonnen Singapur. Die hatten gar keine Probleme. Paul Lim und Phuai Wai Tan werden erneut dabei sein, also der ewige Paul Lim hat sich hier durchgesetzt mit Singapur. Auf Platz 2 eingelaufen ist Thailand mit Sarayut Uampuapa und Sorawis Rodman. Vor Macau mit Kam Weng Cheng und Lawrence Sun oder ja, Lawrence Sun, auch großartiger Name, Lorenzo Sonne.
Ja.
Und ganz ehrlich, vielleicht gibt es sogar einen Deutschen irgendwo, der Lorenzo Sonne heißt. Ich würde also irgendwie fühlen.
Ja, und schön, weil sie nicht aus Macau kommt, dann gesponsert von der Merkursonne oder so, ne?
Also. Ja, Gott, ey. Lorenzo Sonne. Geil. Aber ja, ansonsten Pakistan, die haben, glaube ich, nur ein Leck gewonnen mit Rizwan Ahmed und Daniel Riaz Hussain, haben 46er Turnierschnitt gespielt, also da hätte ich auch noch mithalten können. Also, Gruppensieger, Mongolei, Singapur und dann gab es ein Shootout um den 3. Quali-Platz und auch da ist dann am Ende der, ja, hat das Nerd-Team gewonnen, kann man sagen. Thailand, kein Debüt, die waren zuletzt 23 dabei, aber mit einem Team, was auch komplett unbekannt ist, also sowohl Uampuapa und Rodman, kennt keiner, gewinnen gegen Taiwan mit 4-3. Und am Ende sind ausgerechnet die beiden Teams mit Taiwan und Malaysia raus, haben keine Qualifikation geschafft, die höchsten Average gespielt haben bei dem gesamten Turnier. Auch das kurios. Also quasi hier Taiwan, der Jamie Van de Wert des Doppels.
Ja, aber auch das macht doch die Qualifikation aus und ich find's von der Internationalität super, muss ich ehrlicherweise sagen. Also Mongolei freue ich mich. Singapur ist natürlich auch ein Herzensding, dass die mit dabei sind und ja, jetzt hier noch Thailand mit dabei. Also ich find's schön.
So, Also das ist ein perfekter Abschluss, aber lass uns doch jetzt mal die Chance nutzen, weil das World Cup Feld ist sowas von fast komplett fixiert, dass es da doch einen kleineren Deep Dive jetzt wirklich möglich machen lässt. Also wir haben insgesamt ja 3 Debütanten, also die Mongolei, Trinidad und Tobago und Uganda. Was für ein großartiges Teilnehmerfeld. Noch offen ist nur bei Kanada ein Platz an der Seite von Jim Long. Vermutlich wird das David Cameron sein, entscheidet sich am Wochenende in Nordamerika. Und bei USA sind beide Plätze noch offen. Vermutlich Adam Cevada Debüt und Stowe Bunce. Ansonsten Schweden, theoretisch kann sich da noch was entscheiden. Jetzt beim European Tour Event in Graz und Irland, theoretisch, wenn die PDC da jetzt Mickey Menzel dann die irische Flagge lässt und sagt hier, du darfst da mitzocken, wäre aus das noch unklar, aber das ist jetzt allenfalls theoretischer Natur. Und ansonsten, was kann man sonst noch sagen? Also bei den gesetzten Teams, England, Niederlande, Wales, Nordirland, Schottland nicht mehr gesetzt, wird ja auch mit Menzies an der Stelle von Anderson sein und nicht Wright. Was kann man da sonst noch erwähnen? MVG statt Noppert dabei, Deutschland mit einem sehr formschwachen Team, das sind so ein paar Schlaglichter aktuell.
Welches wäre die stärkste niederländische Kombination, die du picken würdest, wenn du jetzt frei wählen könntest als Trainer und es nicht nach der Weltrangliste gehen würde?
Das ist schwieriger zu sagen, als du vielleicht denken magst, weil bei Wessel Nijman muss man ja sagen, rein sportlich gehört er dahin. Nijman und Noppert könnte ich mir vorstellen, was die Brachialität anbetrifft, den Rhythmus Nijman und Van Veen. Aber bei Wessel Nijman ist ja die große Frage, kriegt das auf einer großen Bühne? Und wenn es jetzt so ein Bonds-Coach, sagt man ja bei den Niederlanden, geben würde, dann achtet man ja schon darauf. Ne? Hat der bei der letzten Weltmeisterschaft, bei der EM irgendwie nur Grütze gespielt, dann nimmt man ihn vielleicht jetzt nicht mit. Also dementsprechend würde ich sagen, bisschen langweilig, Noppert van Veen, weil die gut harmoniert haben letztes Jahr.
Okay. Würdest du.
Was sagst du denn?
Ja, ich bin mir total unsicher. Also, ich bin hier. Also, erst war ich eigentlich dabei, ja, Nijman safe. Dann war ich bei Van Gerven safe nicht. Dann hatte ich Rian van Veen, aber eigentlich auch so mit 1-2 Fragezeichen. Noppert könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob der mit Nijman harmoniert. Vatimena ist für mich kein Ding. Dirk van Dijvenbode ist für mich auch so ein Alles-kann-nichts-muss-Ding. Kevin Dudes, aktuell Wahnsinn in Form, weiß ich nicht. Dudes Nijman. Nils Sonnefeld macht's auch gerade richtig gut, ne? Also ich bin jetzt hier schon sehr weit unten am Schauen, aber ich sag's jetzt mal ganz ketzerisch. Ich weiß jetzt nicht, ob aktuell Nijman Dudes oder Nijman Sonnefeld Van Veen, Van Gerven sportlich so weit hinterherstehen würde.
Ja, du hast definitiv für all die Namen Argumente. Ich würde noch am wenigsten sehen, ehrlich gesagt, so ein Dirk van Dijvenbode. Jermaine Vatimena ist in der Weltrangliste weit oben, 17 der Welt, aber eher schwächere Tendenz, ne? Auch wenn da letzte Woche ein Protofinale da war. Aber ja, klar, Sonnefeld, an den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber spielt's auch stabil. Also wenn ich die Namen so höre, also was ich mir echt vorstellen könnte, wäre so ein Ryder Cup oder Mosconi Cup artiges Ding, England gegen die Niederlande. Wäre gerade, glaube ich, richtig ausgeglichen. Also klar, Littler, Humphreys, aber die könnten ja dann nicht alle Spiele spielen. Also nicht Luke Littler kann ja nicht alle Spiele spielen. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, Littler, Humphreys, Wade, Bunting, Searle, Dobie, Aspinall, Rosmus sind die Top 8 der Engländer gegen die gerade genannten Top 8 der Niederländer. Ey, da würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sich England durchsetzt.
Nee, ich wäre bei den Niederländern. Also, dass ja. Littler und Humphreys ihre Partien gewinnen, okay. Aber ansonsten bin ich in den direkten Duellen bei fast allen, vielleicht mit Ausnahme von Dobie, bin ich aber bei den Niederländern.
Ja, und das ist doch eine hochspannende Erkenntnis an der Stelle, würde ich sagen. Auch wenn das jetzt alles sehr, sehr viel theoretisches Wunschdenken ist. Aber das Wunschdenken hat auch schon dazu geführt, dass die Mongolei sich qualifiziert hat. Ansonsten machen wir noch kurz hier den Blick weiter oder wagen den Blick weiter auf ein paar World Cup Teams. Was ändert sich denn noch? Also nicht nur MVG statt Noppert bei den Niederländern, nicht nur Menzies statt Wright bei den Schotten, sondern Polen. Deutlich stärker jetzt. Sebastian Biewetzki statt Radek Zaganski an der Seite von Christoph Ratajski. Radek Zaganski. Dieser Name wird auch Also ganz ehrlich, der wird uns verfolgen bis in alle Ewigkeit. Also es gibt ja wirklich keinen verhunzteren Namen von John McDonald jemals als Radek Zaganski. Ja.
Würde nur fehlen, dass er zusammen in der World Cup Ankündigung Radek Zaganski und Krzysztof Radzecki gesagt hätte. Beides in einem Atemzuge.
Ja, genau, und die dann noch gegen die Mongolei spielen würden.
Ja, also, oder gegen gewesen. Brunei.
Ja, ja, ja. Ansonsten Australien, der ewige Whitlock nicht dabei. Adam Leake führt dazu, dass die Australier aber wieder gesetzt sind. Das ist natürlich von Vorteil für Damon Hatter. Tschechien mit Gavlas statt Krivka an der Seite von Sedlacek gilt für mich dasselbe wie für die Polen. Plötzlich ein absoluter ambitionierter Außenseiter.
Oh nee, weiß ich nicht.
Also ich finde das Team deutlich besser mit Gavlas jetzt statt Krivka.
Bin ich mir sehr unsicher. Also ich sehe spielerisch nicht so viel in Adam Gavlas, muss ich ehrlich. Also ich habe jetzt nicht so viel auch in Krivka gesehen, aber in Gavlas sehe ich jetzt auch nicht so viel. Also ich habe
bei mir halt dieses Jahr besser, finde
ja,
ich.
Ja, aber du hast selber eben gesagt, wenn so ein Trainer das auswählen würde, dann schwingt immer noch so das mit, was du im Kopf hast auf der Bühne oder so. Und wenn ich an Krivka denke, dann denke ich an so einen engen Sieg auf der European Tour mit viel Emotion. Und wenn ich an Gavlas denke, dann denke ich an diese desaströse Darbietung gegen Gervin Price bei der WM, die wirklich unter ferner liefen war.
Ja, fair enough, aber ich finde, da ist die aufsteigende Tendenz doch eigentlich erkennbar. Bei Peter Krivka denke ich auch noch natürlich an den Zahnverlust einmal. Das war doch auch er, ne? Ansonsten Finnland komplett neu mit Jani Haavisto und Jonas Marsalin statt Teemu Harju und Marco Kantele. Ja, Australien gesetzt anstelle von, ja, was kann man da sagen, anstelle von Kanada und die USA. Die waren beide gesetzt, sind es nicht mehr. Und das andere jetzt gesetzte Team ist Lettland, genau, mit Rasma und Valters Melderis. Und im Vergleich zu 2025 muss ich sagen, ist das Teilnehmerfeld wirklich geiler jetzt, wo ich sie nochmal so sehe. Also Trinidad und Tobago statt Argentinien ist Nerd-Level nochmal eins drauf. Bahrain nicht mehr dabei, Gibraltar nicht mehr dabei. Stattdessen haben wir Slowenien aus Europa. Stattdessen einen zweiten afrikanischen Teilnehmer mit Uganda statt Bahrain. Und Mongolei statt Malaysia hört sich auch geiler an. Also ich bin doch Feuer und Flamme für Frankfurt.
Ich bin auch Feuer und Flamme für Finnland, die jetzt wahrscheinlich so einen Tempowechsel vor sich haben werden, wie wenn du so eine Sprachnachricht auf zweifache Geschwindigkeit stellst, ne? Also
ja, richtig.
Von daher, also langsamer
fragt man sich dann schon, ja, ist es noch derselbe Gesprächspartner?
Ja, also langsamer als Harju Kantele ging es ja quasi nicht, deswegen.
So, und jetzt haben wir uns natürlich rumgewunden um die deutschen Aussichten für den World Cup. Es wird natürlich zu gegebener Zeit dann eh noch kurz vor Turnierstart die große World Cup-Vorschau geben. Sowieso, klar. Aber an der Stelle muss man sagen, also die deutschen Hoffnungen waren schon mal besser so einen Monat, fünf Wochen vor einem World Cup. Martin Schindler und Ricardo Pietrezko bereiten Sorgen. Wir wollen das zum Anlass nehmen, um die Frage der Woche damit zu verknüpfen. Und die Frage der Woche ist diesmal, wer wäre euer deutsches Traumduo beim World Cup of Darts?
Und dafür könnt ihr jetzt zu Instagram gehen, zu unserer Instagram-Seite checkout_podcast. Ihr findet den Link dazu auch noch einmal in den Shownotes und könnt dann gerne unter dem neuesten Beitrag eure Meinung dalassen. Wer wäre euer deutsches Traumduo? Wer würde unsere Nationalfarben am besten präsentieren können? Jetzt aktuell. Kevin, besprechen wir es jetzt in dieser Folge schon, unsere Ideen, oder machen wir das in der nächsten?
Ich würde sagen, das können wir in der nächsten machen, damit wir jetzt auch noch keinen beeinflussen. Der Fantasie sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Von mir aus kann man jetzt auch so ein
Stein mit Hermann.
Auch das oder irgendwelche deutschen Legenden, was auch immer. Ne? Also man kann jetzt hier alles droppen und ich würde sagen, wir beeinflussen noch niemanden.
Okay, dann machen wir es so und sind gespannt auf eure Meinungen auf Instagram und damit würde ich dann jetzt einmal überleiten zur Premier League, zur Woche 13, die stattgefunden hat. Wir haben das bereits in der letzten Folge thematisiert, aber jetzt an dieser Stelle kommt noch einmal der Premier League Blog und die Analyse zum 13. Spieltag zu hören. Lass uns jetzt aber reingehen und starten mit der Premier League Woche 13 in Aberdeen. Am Ende gewinnt wieder einmal Luke Littler, der sich damit jetzt, Kevin, an die Tabellenspitze sitzt.
Ganz genau, Luke Littler zieht vorbei an Johnny Clayton. Also die beiden machen ja die Plätze 1 und 2 unter sich aus. Das ist seit Wochen, vielleicht seit einem Monat schon klar. Die beiden dominieren die Premier League und Luke Littler dominiert die letzten beiden Wochen. Hatte ja Woche 12 schon für sich entscheiden können und gewinnt jetzt auch Woche Nummer 13 in Schottland, in Aberdeen im Finale gegen Luke Humphreys. Na klar, mit 6-5. Das irgendwie auch so ein absolutes Standardergebnis, wenn die beiden Lukes gegeneinander spielen. Dazu kommen wir gleich. Aber alles in allem muss man sagen, war Luke Littler schon der dominierende Mann dieses Abends, hat gegen Josh Rock im ersten Spiel eine 106 ans Board gebracht gegen Gervin Price. Da brauchte er nicht so viel, reichen 98 Punkte, also für ihn dann auch nicht mehr als eine solide Leistung, um 6-1 zu gewinnen. Und im Finale war es dann nochmal ein richtig guter Schlussspurt von Luke Littler, der 5-3 hinten liegt und Luke Humphreys dann aber noch mit 6-5 bezwingt.
Ja, das war definitiv eine sehr ordentliche Leistung im Decider. Da lässt Littler ja erst ein Matchstart aus. Humphreys hatte die Chance bei 120 Punkten Rest, die Matchstarts seinerseits zu bekommen und dann potenziell auch zu verwandeln. So kam es dann allerdings nicht und es ist wieder einmal der Sieg für Littler, muss man auch sagen, gerade in diesem direkten Duell. Ja, kann Humphreys einfach Littler so auf diesem letzten Schritt wirklich eher selten gefährlich werden und somit waren es hier 5 weitere Punkte für Luke Littler und der ist damit natürlich auch einer der, wenn nicht sogar der Gewinner dieses Abends. Was würdest du sagen, wen kategorisieren wir noch ein als Gewinner dieses Abends? Luke Humphreys muss man da definitiv auch mitnennen.
Ja, ich würde auch sagen, Luke Humphreys sollten wir hier reinwerfen, jetzt natürlich nicht bezogen auf seine miese Bilanz gegen Luke Littler, da steht es 1-4 in dieser Premier League Saison, also Luke Humphreys hat insgesamt 13 Spiele verloren, 9 gewonnen und 4 dieser 13 Niederlagen gegen Luke Littler, also gegen den klappt es einfach nicht und die 2 zusätzlichen Punkte hätten ihm natürlich noch sehr gut getan, aber auch so ist er jetzt wieder in Schlagdistanz, kommt ja aus einer sehr misslichen Position, aber hat in den letzten beiden Wochen jetzt gut gepunktet. Allerdings erwartet eben noch auf den Tagessieg. Vielleicht wird das jetzt in der nächsten Woche in seiner Heimatstadt in Leeds ausgerechnet klappen. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Sprechen wir aber auch gleich noch drüber. Also ich würde Luke Humphreys auch ganz klar als Gewinner ansehen. Würde das aber auch beziehen auf Rian van Veen, denn der hat Ähnliches geschafft, nämlich Schlagdistanz hergestellt. Auch der sitzt jetzt im Nacken von Michael van Gerven. Also Michael van Gerven könnte man sagen, er spürt den Atem von Rian van Veen und von Luke Humphreys gleichzeitig.
Ja, Rian van Veen ist nicht der Einzige, der in dieser Woche zu Michael van Gerven Schlagdistanz herstellt, aber es war von ihm ein brutal starker Auftritt gegen Johnny Clayton, spielt da 104 Punkte im Schnitt, fast 10 Punkte mehr als Clayton, verliert dann das direkte Duell um die Playoffs gegen Luke Humphreys, aber es war eine gute Partie und er bringt sich eben in Position, also auch von Rian van Veen wirklich sehr, sehr ordentlich und damit können wir dann auch übergehen zu den Verlierern, zu der Verliererkategorie und da müssen wir als ersten Michael van Gerven anführen. Es war ein richtig schwacher Auftritt gegen Luke Humphreys bei dem 3-6, ist da komplett ohne Chance, spielt 91 Punkte im Schnitt. Ich glaube, gegen die Darts wurde es kurz vor Schluss mal eingeblendet. Gegen die Darts in den Anwurflex von Luke Humphreys van Gerven bei einem Schnitt von rund 81 Punkten. Damit wirst du dann einfach auch Luke Humphreys überhaupt gar nicht gefährlich und kommst nicht in die Nähe eines Breaks. Er hat sich eine Zeit noch in der Partie gehalten, als er dann das ein oder andere High-Finish rausgenommen hatte. Aber trotzdem, ich sag mal, von Michael van Gerven, ja, da ist er jetzt schon wirklich in einer sehr gefährdeten Position. Sprechen wir auch gleich noch drüber, weil sein Restprogramm in der Premier League wesentlich schwerer aussieht als das bei Humphreys oder van Veen. Aber trotzdem von van Gerven wirklich nicht unbedingt der beste Abend hier.
Nee, also er war der schlechteste der 8 Premier League Spieler in Aberdeen, das muss man ganz klar so sagen und das auch nicht zum ersten Mal. Also er hatte natürlich auch gute Abende, er hatte auch gute Einzelmatches, aber ich würde sagen, er zehrt halt immer noch von den ersten 2 Wochen, ne, wo er da mit 8 Punkten rausgeht. Jetzt steht er bei 18, also er hat in den 11 Wochen danach auch nur noch 10 Punkte geholt. In dem Zeitraum hat Stephen Bunting, der ist abgeschlagener Vorletzter, 11 Punkte geholt. Ne? Nur um das mal einzusortieren. Also Michael van Gerven zehrt einfach sehr von der Anfangsphase. Und ich habe das Gefühl, Michael van Gerven, ja, der kommt am Ende nicht wegen der eigenen Konstanz in die Playoffs, sondern wegen so einzelner Momente und wegen der Schwäche der anderen. Also das ist so meine Prognose gerade. Man hat das Gefühl aus seiner Sicht, könnte der Cut-Off jetzt auch langsamer kommen, weil so richtig gut sieht's nicht mehr aus.
Ja, also jetzt überleg mal, dass Humphreys vielleicht nicht ein, zwei Spiele weggeworfen hätte, vielleicht nicht ein, zwei Spiele auf die Doppel so krass verloren hätte und dass Van Veen nicht den einen Abend hätte aussetzen müssen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, noch ein, zwei Wochen danach ein bisschen gehemmt unterwegs gewesen wäre wegen seiner Erkrankung oder seiner Nierensteine. Von daher, ja, ich sag mal so, dann könnten wir hier auch schon längst über Michael van Gerwen auf Position 6 in der Premier League sprechen. So ist es noch Position 4. Weitere Namen aus der Verliererkategorie. Einen Namen hast du gerade schon einmal ganz kurz fallen lassen. Stephen Bunting. Ja, der hat jetzt über die letzten 11 Wochen mehr Punkte geholt als Michael van Gerwen. Ist jetzt aber auch 3-mal in Folge im Viertelfinale rausgegangen. 2-mal davon im Decider, also war nah dran. Nah dran war er auch hier gegen Gervin Price. Führte 5-3. Verpasst am Ende 3 Matchstarts. Aber wenn du die halt nicht machst, ne, dann gehst du halt auch mit 0 Punkten nach Hause.
Ja, so ist die Lage. Also erstmal 2 klare verworfen, ich glaube bei 5-4 und dann im Decider eben auch nochmal eine weitere Chance auf Bull bekommen. Und auch Price hat es ja nicht im ersten gemacht, ne? Also das war ja hinten raus wirklich ein ganz schönes Gehacke dort auf die Doppel. Aber ja, für Stephen Bunting ist damit jetzt, glaube ich, realistisch betrachtet jede Chance verloren gegangen, hier noch unter die ersten 4 zu kommen. Diese Chance war da. Die letzten 3 Wochen ist Stephen Bunting jeweils mit einer 0 rausgegangen. Hätte er zumindest, ja, 2, vielleicht 3 Punkte geholt oder so, dann sähe die Welt ganz anders aus und dann könnte man zumindest ja halbwegs realistisch noch über ein Weiterkommen nachdenken, aber spätestens jetzt ist das, glaube ich, passé. Und ja, von mir aus können wir dann auch noch einen Spieler in die Verliererkategorie packen in Aberdeen, allerdings mit so einem Sternchen versehen, Johnny Clayton. Also den wird's halt nicht groß jucken im Vergleich zu den anderen, dass er jetzt mal hier eine Nullerrunde geschrieben hat.
Ja, also er ist einer der Verlierer des Abends, was aber jetzt nicht die großartige Saison, die er bislang spielt, schmälern soll. Unterliegt Kieran van Veen, klar, 95 Punkte im Schnitt, gewinnt 2 der 8 gespielten Legs, war nicht der beste Abend, aber du hast es gesagt, wird er verschmerzen können. Josh Rock und Gervin Price, die habe ich so in dieser Dazwischenkategorie, ne? Gerade Josh Rock spielt sehr ordentlich gegen Luke Littler, bis zum 3-3 ist er sehr konsequent. Und Gervin Price, der hat halt seine 2 wichtigen Punkte durch den Decider-Sieg gegen Stephen Bunting.
Ja, Josh Rock, finde ich, hat sich das verdient, dass er jetzt nicht in der Verliererkategorie steht. Dafür war das über weite Strecken gegen Littler zu gut. Selbst am Ende steht er noch bei über 100 Punkten, obwohl er ja dann auch ein klar der schlechtere Spieler ist ab der Mitte des Spiels. Also er hält seinen Anwurf konsequent die ersten 3 Male, steht 3-3. Dann kommt er bei 90 Punkten Rest ans Board und kann damit ja das vielleicht vorentscheidende Break schaffen. Aber er trifft die Triple 1, danach die 17 und bekommt halt nicht mal die Möglichkeit, zumindest auf Bull zu werfen oder so. Also das war dann ziemlich verkorkst und genau solche Chancen musst du natürlich nutzen, ne? Josh Rock, ja, er hat jetzt diese 4 Spiele dann gewonnen in Viertelfinals in den Wochen 8-11 war es, aber hat ja dann auch nicht das Besondere geschafft. Genauso wenig schafft er jetzt hier gegen Littler die große Überraschung. Also es fehlt einfach so dieses gewisse Etwas. Er ist aber mittlerweile halt seit 1,5 Monaten total konkurrenzfähig und deshalb würde ich sagen, aus seiner Sicht kann er jetzt auch relativ locker damit umgehen, weil es gab auch schon noch schlechtere Premier League Kampagnen, siehe Glenn Durrant, siehe Peter Wright, also wir müssen das schon dann ein bisschen anders einsortieren, von daher, ich denke, halbwegs entspannt kann er das zu Ende spielen.
Und damit zurück von der Premier League und dem Update von Woche 13. Und Kevin, jetzt bleibt uns gar nicht mehr so viel anderes übrig, als hier über ja die kurze Sonstiges-Kategorie noch zu sprechen, was wir noch auf der Agenda haben, bevor wir dann auch diese Folge konkludieren werden.
Ja, und mein Lieblingsthema beim Blog Sonstiges, das habe ich mir dick und fett notiert, ist die Tatsache, dass Gervin Price an den UK Open im Poolbillard teilnehmen wird. Das Turnier wird stattfinden in der Premier League Playoffs Woche und nein, er wird natürlich nicht, sollte er bei den UK Open wieder erwarten Spiele gewinnen, dann die Premier League Playoffs auslassen. Das wird nicht passieren, da bin ich mir sicher. Aber ich kann auch jeden beruhigen. Gervin Price, mag er auch ein guter Poolbillard-Spieler sein, auf dem Niveau wird er keine Chance haben. Also mich würde das sehr wundern, wenn er auch nur ein Spiel gewinnt. Wenn er eins verliert, ist er noch nicht direkt raus, weil es wird Doppel-K.O. gespielt. Ich kenne mich ja ein bisschen aus als ehemaliger Pool-Billiard-Spieler. Und also wie gesagt, Gervin Price wird daran teilnehmen. Er wird 2 Spiele haben, Es wird für gute Klicks sorgen in den sozialen Medien. Und es ist natürlich eine Marketingmaßnahme von Matchroom. Es ist ja selbe Veranstalter, der dahinter steht, wer die Hörn-Doku gesehen hat. Die Matchroom-Doku bei Netflix, der kennt ja auch Emily Fraser heißt sie, glaube ich, die poolbillardtechnisch den Hut auf hat in dem Unternehmen. Und sie hat ja auch Barry Hearn schon mal einmal mitspielen lassen. Barry Hearn, das wurde auch heute am Dienstag am Aufnahmetag bestätigt, wird auch dabei sein. The Governor hat ja gegen, ich glaube, Konrad Yushishin, ein wirklich sehr, sehr guter Poolbillardspieler, auch ein Rack gewonnen, indem er die 9 versenkt hat bei seiner letztmaligen Teilnahme. Ja, also dementsprechend, das ist eine Marketingmaßnahme, aber ich finde es geil. Und denke mir manchmal, und da würde mich deine Meinung interessieren, denke mir manchmal, die PDC sieht, die ist viel weiter als Poolbillard vielleicht auch je sein wird. Aber ich glaube, manchmal würde es helfen, dass die PDC auch so ein paar wildere Sachen macht, zum Beispiel bei World Series Turnieren. Warum spielt da denn nicht mal irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, warum spielt nicht Barry Hearn dann da mal mit oder so, ne? Aber irgendwie, also du kannst da doch viel wildere Sachen machen und ich find's gut, dass in dem Konzern das möglich ist, find's aber schlecht, dass die PDC sich selber viel weiter wähnt, als sie eigentlich ist, weil ich kann nicht mitgehen mit diesen ganzen Leuten, die immer andauernd sagen, es ist alles geil und es ist super, mega krass, die Entwicklung. Ich finde, aktuell merke ich es auch so an mir, es ist doch schon auch relativ viel im Langeweile-Modus, so über so ein Darts-Jahr betrachtet, über die ersten 8-9 Monate zumindest.
Ja, bin ich bei dir, würde ich auch sehen. Die Sache ist halt, also es müsste halt schon, damit man solche verrückteren Aktionen macht, bei den Leuten, die man dann dazu holt, ein gewisses Grundniveau und ernsthaftes Interesse gegeben sein, wie es jetzt hier bei einem Gervin Price bei den UK Open im Poolbillard der Fall ist. Ich weiß nicht, wie ist das im Poolbillard? Sind die UK Open da ein Ranking-Turnier oder nicht? Also verdienen damit für die Rangliste die Pool-Profis auch Preisgeld?
Sie verdienen Preisgeld natürlich und sie verdienen B auch Preisgeld für die Rangliste, bin ich mir zu 95% sicher. Ich müsste es nochmal checken, aber ich bin mir sehr sicher, dass die UK Open, das ist ja ein 256er Feld und ich glaube, es ist so, dass irgendwie natürlich eine gewisse Menge an Spots dann auch über Ranglisten vergeben werden und dann gibt es aber eben immer ein paar Wildcards. Aber ja, es ist meiner Meinung nach ein Ranglistenturnier.
Würde man das jetzt umdrehen auf Darts, dann fände ich es nicht gut zu experimentieren. Also wenn wir auf einmal bei einem Ranking-Turnier, weiß ich nicht, UK Open oder was auch immer jetzt im Vergleich, auch eingeladene Leute hätten, die eher, ich sag mal, für den Status und die Aufmerksamkeit des Events da wären, fände ich nicht gut. World Series, wie du es angesprochen hast, da finde ich, könnte man das schon machen. Also jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir haben es ja auch sicherlich fast alle in den sozialen Medien gesehen, dass da zumindest auch ein Grundniveau gegeben ist, 3 Pfeile gerade auswerfen zu können. Überleg dir mal, es wäre die World Series in Bahrain, wenn sie denn nochmal stattfindet. Und dann, weiß ich nicht, ist einer der Wildcard-Spieler dann nicht jemand aus Asien über die Asian Tour, sondern irgendwie Phil Foden oder so. Weißt du?
Ja, also die World Series als Experimentierfeld habe ich, glaube ich, schon 24 Mal angesprochen. Ich mache es auch gerne noch ein 25. Mal. Ich glaube, dass da Potenzial ist und da denkt mir die PDC häufig zu linear, zu stromlinienförmig. Und man sieht es ja, dass im eigenen Unternehmen, im Familienkonzern, bei Matchroom die Möglichkeiten bestehen, eben solche Moves zu machen. Ich glaube auch im Poolbillard, also ich weiß es auch, dass das Spieler eher positiv sehen, weil sie natürlich krass davon profitieren, von der Aufmerksamkeit. Du bist halt im Poolbillard, bist du aktuell da, wo du im Darts vor 20 Jahren warst, so ungefähr. Nur mit dem Problem, dass es halt nicht den Phil Taylor gibt, der irgendwie dem Sport entwachsen ist. Da gibt's halt im Poolbillard fast gar keinen.
Tja, Kevin, sind halt nicht alle Entscheidungsträger so freie Geister wie du.
Ja. Leider ist das so und an der Stelle können wir den sonstiges Blog dann jetzt auch fortsetzen mit ein paar weniger gesprächsreichen Themen. Aber nicht minder spannend ist zumindest die Tatsache, finde ich, dass Benito Van de Pas bei der Moto Super Series jetzt wieder am Start ist. Also dafür finde ich die Moto Super Series ja ganz gut. Sie ist dann irgendwie so ein Aufwärmbecken für erkaltete Ex-Spieler.
Ja, ist die perfekte Rehabilitationsmaßnahme für die soziale Wiedereingliederung in die Dartszene, die man durchaus braucht, so wenn ungefähr. Man ein paar Jahre weg war, glaube ich.
Ja, in mehrerlei Hinsicht. Naja, Mike Huntley hat die Woche 1 der 14. Saison gewonnen. Das ist auch noch eine Erwähnung wert gegen Mark Dubridge im Finale. Also auch das ja so ein Spieler aus der gerade eben angesprochenen Kategorie. Mitchell Lowry schafft die Lakeside-Quali sehr früh im Jahr, gewinnt ein WDF-Turnier, ein Silberturnier, glaube ich, in Dänemark. Bei den Frauen hat es Dieter Hedman gewonnen. In Budapest Bronzeturnier hat Carsten Hoffmann im Finale gestanden, der Deutsche, gegen Franco Giuliani. Dann DDV Kings Cup geht an Lenny Schlüter bei den Junioren und bei den Juniorinnen an Merve Hummel. Und ansonsten müssen wir noch unbedingt erwähnen, dass Ralf Radi Rademacher mit 59 Jahren verstorben ist. Bekannter Mann in der deutschen Dartszene, war der Gründer und Chef von McDart. Und dementsprechend geht da natürlich unsere Anteilnahme im Namen des Checkout-Podcasts raus.
Auch ich schließe mich dieser Beileidsbekundung an für Ralf Radi Rademacher. Und muss dann eine Mini-Info gerade noch ganz kurz korrigieren. Ich meine, die Denmark Open müssten ein WDF-Goldturnier sein, weil ansonsten gibt es, glaube ich, keine direkte WM-Quali. Das ist, glaube ich, nur bei Goldturnieren und aufwärts. Meine ich, aber genau.
Guter Punkt. Also in dieser Folge gibt es die Korrektur noch während der Aufnahme. Nicht so wie mit Gröhlich van der Velde dann erst im Nachgang. Aber auch dafür haben wir eine gute Community, ich denke, das Selbstbewusstsein können wir haben, die doch vergleichsweise sehr wenigen Fehler hier ausmerzen.
Ja, und wäre ja auch unmenschlich, wenn hier über bald anderthalb Stunden wirklich feinsten Nerd-Talk, und wir sind ja wirklich tief um die Welt gereist, dann nicht auch mal irgendwo ein kleiner Fauxpas drinne wäre. Und da kann man ja auch mal Gold und Silber durcheinander werfen. Also,
Micha, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch so... Ne? Bevor wir uns jetzt noch gegenseitig die Füße küssen hier vor Begeisterung, lass uns
zum
die Folge abmoderieren.
Zum Glück ist das nur ein Audio-Podcast und zum Glück sitzt du 600 Kilometer entfernt von mir.
Lass uns blicken auf das, was jetzt ansteht. Kurzer Ausblick, Premier League, Woche 14 in Leeds. Luke Humphries im Mittelpunkt, sein Heimspiel braucht dringend Punkte und Michael van Gerven spürt den Atem. Wir haben es im Premier League-Blog besprochen, natürlich live zu sehen bei unseren Freunden von Sport1 am Donnerstag. Donnerstag, dann parallel könnt ihr dann mal vielleicht Dart Connect anschmeißen und mal gucken, wie es in Graz läuft beim Host Nation Qualifier. Die Austrian Darts Open finden statt in Graz, in der Stadthalle Graz. Das ist der größte Austragungsort, da hat man den Austragungsort gewechselt, bin ich auch sehr gespannt drauf und ist dann für mich auch ein Turnier, was so deutlich aus der Masse heraussticht. Als einziges Turnier auf österreichischem Boden von Freitag bis Sonntag wird dort gespielt. Allerdings, was große Namen anbetrifft, sieht es fast aus wie Hildesheim Pro Tour. Ne? Littler, Humphries, Price, Bunting haben gar nicht gemeldet, Clayton jetzt auch noch zurückgezogen, Matas Rasma Nachrücker, also klingt nach einem offenen Turnier.
Ja, warte mal noch auf die Michael van Gerven Absage. Also würde mich jetzt nicht komplett wundern, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, und dann hätten wir nur Rian van Veen als Topgesetzten und Josh Rock aus der Premier League. Ne? Also ist ein realistisches Szenario, also dass wir vielleicht sogar nur zwei anstatt immerhin noch drei Premier League Starter dort zu sehen bekommen. Ist natürlich für Österreich schon ein bisschen bitter, ne? Wenn du da jetzt ein lokaler Fan bist. Du hast ein Ranking-Turnier im Jahr dort und dann ist die Creme de la Creme fast komplett zu Hause. Puh.
Ja, aber kannst du dir nicht aussuchen, ne? Also ich meine, bei den Topspielern ist halt auch jetzt gerade die erste Jahreshälfte mit der Premier League schon wirklich sehr, sehr voll und reiseintensiv. Von daher muss man da die ein oder andere Absage auch verstehen. Aber ja, als normaler Darts-Fan fände ich das natürlich auch sehr schade.
Dann jetzt ist vielleicht ein Hot-Take, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob der so heiß ist. Sind vielleicht Raymond van Barneveld, Peter Wright und Michael Smith, die fantechnisch größten Namen dort in Graz und keiner hat hier mit dem Ausgang des Turniers irgendwas zu tun?
Boah.
Was so Faninteresse betrifft, ne?
Was ist mit Nathan Espinel?
Okay. Espinel ist auch nicht dabei. Ist auch nicht dabei. Haben wir gar nicht erwähnt, weil er nicht in der Premier League ist, aber der ist auch nicht am Start. Also das ist schon brutal, finde ich, so was so Fanlieblinge anbetrifft. Da kommt hier echt lange nix. Ehrlich gesagt.
Ja, okay, gut.
Und stell dir mal vor, Menzo Suljovic schafft den Host Nation Qualifier nicht.
Ja, dann ist wirklich Ende bei Bünde.
So ist es. Also, haben wir jetzt hier auch nochmal eine Ausfahrt genommen, aber das ist wirklich schwierig, sag ich mal, vom Teilnehmerfeld, aber für uns Nerds und Freaks natürlich interessant, weil kann interessante Ergebnisse geben und kann auch eine große Chance sein für die Deutschen. Martin Schindler an 9 gesetzt. Ansonsten Nico Springer, Ricardo Pietrzycka über die Pro Tour am Start. Über den Qualifier hat es reingeschafft. Gabriel Clemens, also immerhin 4 Deutsche sind in Graz mit von der Partie. Und ja, damit können wir die Folge beenden, nicht ohne noch zu erwähnen, dass die CDC in die Saison startet mit den Events 1 bis 2 in Nordamerika. Und ja, aber da fällt mir jetzt auch keine Ausfahrtmöglichkeit mehr ein. Also nicht eine, die irgendwie ansatzweise spannend wäre.
Nee, musste jetzt auch nicht machen, bevor hier aus dem freidenkenden Geist noch ein Anfall geistiger Umnachtung werden würde. Also von daher, lass uns die Folge beschließen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, sind gespannt auf eure Beteiligung bei der Frage der Woche auf Instagram und hören uns dann ansonsten ja, nach der Premier League wieder, beziehungsweise die Leute hören dich und Gast wieder und dann hören wir beide uns in der nächsten Woche nach der European Tour in Graz wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
Ciao.